So, jetzt.
Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo.
Fängt doch super an. Was?
Bis hierhin top.
Bis hierhin top. Mach mal ein schnelles Ende, damit es nicht so ganz
sein kann. Bis zum nächsten Mal.
Das war schön. Oh Gott, schnell was trinken.
Hallo Sabine.
Hallo Sabine.
Hallo.
Hallo Rob nebenbei.
Hallo Max.
Ah, danke. Ich dachte schon, ich gucke jetzt schon ganz traurig.
Dann wissen die Leute nicht, dass ich auch bei dem Podcast bin.
Ja.
Ja?
Ja, das ist ja, langsam wird es ja fragwürdig. Und ihr so, WWDC, gut überlebt?
Ja, sehr gut.
Wart ihr überrascht?
Ja, ich war richtig überrascht.
Das war ja meine erste WWDC, also von daher war es für mich sehr viel. Aber ich fand alles, was rauskam, ziemlich cool.
Und also für mich war es so die Mutter aller WWDCs irgendwie so ein bisschen, so Keynotes. Da kam noch nichts, kam da auch eine Ansatzweise ran. Ja. Haben quasi jedes Thema, was ich seit Jahren... Remote View Controllers gibt es jetzt. Also sie heißen zwar nicht so, aber
ja.
Es gibt sie. So Sachen, über die man seit Jahren redet, sind endlich da und dann auch vernünftig gemacht, hatte ich so das Gefühl.
Captain Obvious Strikes Back.
Ja, aber auch nicht einfach nur irgendwie so, oh Gott, endlich haben sie es, sondern auch klingt auch vernünftig und sowas. Tastaturen hätte ich nie gerechnet. Hätte ich Wetten abgeschlossen, dass sie keine
hätten wir mal,
keine Third-Party-Tastaturen erlauben.
Es ist aber auch wohl relativ haarig, Third-Party-Tastaturen. Also ein guter Kumpel von mir, der Mike, der schreibt gerade eine Tastatur, mit der man Morse-Code eingeben kann.
Ah, das hatte ich auch vor.
Und das ist wohl ein Albtraum.
Ist es?
Ja. Also weil der Debug-Prozess ist halt NS-Log an einem guten Tag.
Ah, okay.
Und also es ist wohl in der letzten Beta besser geworden, aber ist nicht schön.
Das stand doch irgendwie auch drin, dass in den Release-Notes, dass man jetzt auch Today-Views debuggen kann und sowas. Also das ist, ich glaube, das ist jetzt mit der Beta 4 gekommen oder sowas, dass das so halbwegs erträglich geht. Aber ich habe früher JavaScript gemacht, mich kann da relativ wenig abschrecken. Und PHP.
Ja, hättest du ja einfach dein PHP nach C++ kompilieren können.
Mhm.
Wäre alles gut gewesen.
Sitze ich ja demnächst direkt an der Quelle.
Mhm. Hack. Hast du schon Hack runtergeladen und ausprobiert?
Nee, das ist diese.
Das ist diese,
ach, dieses PHP-Derivat, ne?
Mhm.
Ja, man muss ja da nicht PHP machen.
Hack ist auch Hack, wer hat sich denn das überlegt? Also Go ist ja schon ein schlechter Name für eine Programmiersprache.
Stimmt.
Oder Golang, wie man das schreibt.
Ja.
Können Sie das buchstabieren? G-O-L-I-N-G. Go. So ist das ja. Also.
G-O-L-A-N-G?
Golang,
ja.
Genau,
ja,
weil man Go ja nicht googeln kann. Wenn man, man sollte meinen, unter allen Firmen, die so eine Programmiersprache rausbringen, nee. Und Hack ist ja nur, also, I've hacked something in Hack. Ja.
Hm.
SEO-mäßig ist es natürlich top.
Ja, da sind wir ja glücklich bei Apple mit Swift, wo man ja sofort...
Swift,
da findet man Swift. Ja, das ist ja wirklich auch ein Begriff, wo man sonst gar nichts zufindet zu dem Thema.
Na, es gibt ja auch schon eine Swift Programmiersprache. Die ist ja auch ganz unten auf apple.com/swift verlinkt.
Ach stimmt.
Ja. Meinten Sie diese Programmiersprache?
Vermutlich nicht.
Nee. Das ist auch, obwohl ich glaube, ich war sogar mal auf dieser Website, weil die hat so Supercomputer parallelisiermäßig ist die unterwegs.
Also warst schon, du kannst Swift schon, bevor es Swift gab.
Genau, da war es underground. ja. Ich kann mich auch mal erinnern, wo wir gerade dabei sind, die ganz früher hatte MTV mal so eine Webseite, mtv.de, die sie sich geteilt haben mit den Münchner Verkehrsbetrieben oder so. Und dann war die Startseite so zweigeteilt.
Ah.
Und die linke, also es war so wie so ein Stadtverkehrsplan mäßig. Und die linke Hälfte war MTV und da konnte man halt Musikvideos und bla. Und die rechte Hälfte war halt Fahrzeiten und so ein Scheiß in München. Oder München.
Flash-Intro.
Nee, ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das war eine riesige Image-Map.
Okay.
Aber es ist so, ist eine technologische Kerbe auf alle Fälle, in die das Beiß schlägt.
Damals, als man sich noch Domains geteilt hat.
Damals.
So was gab's?
Ja. Sowas gab es. Also das ist nicht das einzige Mal, dass das passiert ist. Also das ist, am Anfang kam das sogar relativ häufig vor.
Gab es da nicht immer eine Zeit, wo die FDP, also FDP.de irgendwie so ein Staubsaugerhersteller war oder sowas? Nicht, dass ich dich jemals gewählt hätte oder auch nur deren Domain aufgesucht hätte, aber mir war irgendwie so. Vielleicht kann man ja mal in der Wayback-Maschine mal nachgucken, ob es da noch was gibt.
Damals, als die FDP noch vernünftige Sachen gemacht hat, nämlich Staubsauger.
Ja. Wären sie mal dabei geblieben.
Wie bist du denn zu Objective-C gekommen und zu iOS-Entwicklung?
Und zu Swift.
Lange, lange Geschichte. Die Frage ist ja eigentlich schon eher, wie bin ich überhaupt zur Programmierung gekommen? Weil das mache ich seit einem Jahr.
Seit einem Jahr?
Ja.
Okay.
Also so richtig, also ernsthaft mache ich es erst in einem Jahr. So vor einem Jahr ungefähr, am 15. Juli, habe ich meinen letzten Job hingeworfen. Also es war mein letzter Tag und da war ich halt noch Head of Online Marketing und dann habe ich beschlossen, dass ich dem Programmieren eine Chance geben müsste, weil ich halt über die ganzen Jahre immer wieder zurückgekommen bin.
Ja.
Also angefangen hat es eigentlich im Jahre 2000 mit einem Grundkurs Java in meinem Studium.
Okay.
Der Biotechnologie.
Und wenn man von Java nicht abgeschreckt wird, dann.
Nee, es war eigentlich ganz cool, weil wir haben irgendwie so Bilder gemalt und wir mussten dann so ein Doodle übers Fenster jagen und dann irgendwelche Anweisungen geben. Und das war irgendwie ganz cool, weil das ist halt im Gegensatz zur Forschung, ist Programmieren halt etwas, was ziemlich schnell Ergebnisse liefert. Man hat dann sehr schnell einen Feedback-Zirkel.
Ja.
Das heißt, man schreibt irgendwie Code, lässt den laufen und entweder funktioniert es oder funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann kriegt man halt einen Fehler, wo dann drin steht, was nicht funktioniert. Oder im besten Fall sogar, wo was nicht funktioniert.
Any is not a subtype of string, question mark.
Ja, genau. Okay, Swift ist so eine Ausnahme. Aber sonst normalerweise ist es halt schon ganz cool und das hat mich total fasziniert. Und dann über die Jahre, ich war damals mit einem Programmierer auch zusammen und der war, ich glaube C-Sharp hat der programmiert und hatte dann auch so Bücher und auch so ein Design-Patterns für Java, das habe ich damals gelesen und dann habe ich MySQL und PHP und HTML und CSS und sowas gelernt, was ich dann auch später...
Die guten Sachen.
Also ich habe dann, also nur so oberflächlich immer, yeah. Ne? Also ich habe dann HTML auch für meine Arbeit dann nachher im Online-Marketing gebraucht, aber diese ganzen anderen Sprachen, also was heißt die richtigen Sprachen, habe ich halt nie wirklich gebraucht und dann eben auch nicht die Zeit gehabt, da wirklich was Zeit rein zu investieren und das zu lernen. Und dann habe ich aber noch JavaScript gelernt und Python, als dann diese Online-Kurse rauskamen. Und ich glaube, das erste Mal, wo ich dann wirklich ernsthaft drüber nachgedacht habe, das zu machen, war, als ich Rails Girls gesehen habe. Das war dann so cool, da gibt es Leute, die irgendwie anderen Leuten helfen, Programmieren anzufangen. Und das fand ich toll, hab das unterstützt. Hab dann irgendwie ein Jahr mit organisiert und gemerkt, dass dann irgendwie Leute damit eingestiegen sind und war dann irgendwann so irgendwie neidisch halt, weil ich gesehen habe, dass sich deren Leben verändert hat und ich stand immer noch auf dem gleichen Punkt und hat mich irgendwie so... Habe mich nicht wohl gefühlt und dachte, jetzt muss ich es mal ausprobieren. Und ja.
Also klingt ja eher so ein bisschen nach, warum nicht schon viel eher?
Genau.
Aber es ist und warum nicht schon viel eher?
Also ich glaube, also wenn man so als Quereinsteiger in die Programmierung einsteigt, dann ist das wirklich angsteinflößend, weil man hat halt mit Leuten zu tun, die das machen, seit sie 16 sind. Oder im schlimmsten Fall sogar seit sie 10 sind oder 12. Ja. Ne, seitdem sie ihren Computer kennen. Und ich persönlich habe halt irgendwie das Gefühl, dass ich mit denen halt in Konkurrenz trete und das irgendwie nicht so schnell aufholen kann. Also dieses Wissen, was mir da halt fehlt. Das ist ja nicht nur in einer bestimmten Programmiersprache, es ist halt auch Wissen über, wie funktioniert ein Computer überhaupt.
Ja, ich bin einer von denen, die mit 12 angefangen haben. Es geht mir haargenauso. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich mit den ganzen Leuten nicht aufholen kann. Also es ist so, ich habe auch dieses ständige Gefühl, so nicht genug zu wissen und das nicht zu können und das nicht zu können und so. Ich glaube, das ist... Ja, ja, okay. Und dann hast du einfach quasi gedacht, so kapitulieren, bevor man überhaupt so richtig angefangen hat. Oder so einfach nicht getraut, dass man da gut genug drin werden kann, um es.
Ja, ne, erstens war halt diese eine Sache, auf der anderen Seite war es halt auch das, also ich habe ja schon einmal einen Job gewechselt. Ich bin ja eigentlich Biotechnologe und habe dann halt ins Online-Marketing gewechselt. Und ich habe halt überlegt, ob ich das jetzt tatsächlich noch machen möchte. Also nochmal von vorne anfangen. Nochmal wirklich Anfänger sein und die Frage war für mich halt auch, ist es dann das, also bleibe ich dann dabei, ist es jetzt irgendwie nur nochmal ein Schritt und dann mache ich irgendwie in 2 Jahren wieder was ganz anderes und davor hatte ich halt auch so ein bisschen Angst, dass ich so unstetig sein könnte, aber mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass Programmieren wirklich die richtige Entscheidung war, weil ich halt auch, weiß nicht, ich hatte noch keinen Job, wo ich irgendwie zu Hause im Bett gesessen habe und dann irgendwie weitergearbeitet habe. Und das beim Programmieren ist halt zum ersten Mal so, dass ich irgendwie wirklich fast abhängig davon werde. Also ich brauche das jetzt. Also, ich kann da nicht aufhören. Also wenn ich irgendwie ein Problem habe und ich möchte das jetzt lösen, dann kann ich da nicht aufhören. Und dann sitze ich bis nachts um 4 da. Und das ist eigentlich ein cooles Gefühl, auf der anderen Seite halt auch ein bisschen.
Zweischneidiges Schwert.
Genau.
Ja, aber das ist super. Ich habe also es gibt so also diese Momente, in denen man einfach so total drin ist in dem ganzen Zeug und das auch irgendwie ich habe manchmal das Problem, dass ich dann auch so, dass meine, heute zum Beispiel meine Ausdrucksweise dann auch deutlich schlechter wird, also dass ich dann, dass mir schwer fällt, normal zu sprechen, weil ich so in dieser Logikdenke drinne stecke und sowas, ja. Und das ist, mir macht's auch, also es ist nicht mehr ganz so krass wie früher, also so als ich so auch Anfang 20 war, da ich auch quasi rund um die Uhr, glaube ich, programmiert und auch irgendwie das Gefühl gehabt, auch unfassbar viel dabei zu schaffen. Im Nachhinein so ist jetzt nicht so irre viel davon übrig geblieben. Also vielleicht war ich auch gar nicht so unfassbar produktiv und habe einfach nur rumgedölmert. Aber so inzwischen bin ich auch so doch meistens, wenn ich so meine 8 Stunden hatte am Tag, dann bin ich danach auch zufrieden. Aber ich glaube, das. Aber in Zwift komme ich halt noch gar nicht so weit. Ich tue mich so schwer damit.
Und der Schritt von Rails Girls zu Objective-C?
Genau.
Das war wirklich eher Zufall. Also ich habe erst gedacht, dass ich irgendwas mit Frontend Development mache und wirklich auch irgendwas mit halt Webseiten. Und als ich dann meinen Job gekündigt habe und gesagt habe, okay, ich versuch's jetzt mal, gab es halt nur 2 Freunde von meinen vielen Programmiererfreunden, die gesagt haben, wir helfen dir. Und das waren beides iOS Developer. Und deswegen, es war wirklich reiner Zufall.
So sind die iOS Developer.
Es gibt nette iOS Developer, wer hätte das gedacht?
Hey.
Achso, ja stimmt, nein.
Und es gab halt super viele Online-Kurse dafür auch. Also vielleicht jetzt nicht so viel wie bei JavaScript, da gibt es ja auch Codeschool, was kostenlos ist, Code Academy. Aber ich hatte halt Team Treehouse und Codeschool und die haben wirklich sehr gute Kurse und man kann da sehr weit kommen.
JavaScript ist natürlich auch einfacher, weil das kann man ja gleich im Browser laufen lassen.
Ja.
Das ist natürlich sehr hilfreich für so einen Online-Kurs.
Das stimmt. Und wie hast du es dann, also hast du dann irgendwie dir ein Buch geschnappt und damit gelernt, oder?
Ja, also ich habe erst Bücher gekauft,
okay,
aber habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass die fast alle schon outdated waren. Also alle Sachen, die da drin irgendwie erklärt wurden, die haben so nicht mehr funktioniert.
Ja.
Und dann bin ich darin quasi verzweifelt und habe dann halt geschaut, was ich sonst noch finden konnte, und dann habe ich im Internet diese Online-Kurse gefunden. Und die sind wirklich, also die fangen an mit einer ganz einfachen App. Und du baust halt wirklich fertige Apps. Du kannst die auch auf deinem iPhone laufen lassen, wenn du eins hast. Ich hatte ja wirklich mal ein iPhone. Und das ist halt, man hat relativ schnell ein Erfolgserlebnis. Und man kann dann eben dann noch Zusatzchallenges machen und dann die App, die man gebaut hat, noch ein bisschen weiter anpassen. Und das fängt dann halt in einer einfachen App an. Dann hat man irgendwann eine Foto-App. Und anhand dieser Apps werden eben so Grundlagen erklärt, was ist eine Vorschleife oder was sind Categories und was auch immer. Also wirklich immer so Schritt für Schritt. Jedes Mal baut man irgendwas auf, dann irgendwann bekommt man halt ein neues Stückchen Wissen dazu und dann wird das refactored und dann kriegt man am Ende halt eine richtige schöne App.
Da hätte ich gerne einen Link zu.
Ja.
Genau. Das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend.
Ja,
ja,
also es wächst halt auch. Also die setzen auch immer mehr Kurse auf, jetzt auch bald für Swift.
Ja. Stimmt.
Swift.
Sollte man jetzt überhaupt noch mit Objective-C anfangen? Was meint ihr?
Ich glaube nicht.
Naja, jetzt vielleicht noch, aber in 3 Monaten nicht mehr.
Ja, das sehe ich auch so.
Naja, aber wenn man in 3 Monaten nicht mehr mit anfangen sollte, dann sollte man jetzt auch nicht mehr mit anfangen.
Ja, aber naja, im Moment ist ja, das läuft ja alles noch nicht stabil. Du kannst ja noch nichts mit Swift bauen.
Jetzt oder ärgert man sich halt nur. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt Objective-C lernt, dass man es dann nicht mehr gebrauchen kann.
Das stimmt. Ja.
Und also wenn man jetzt gar nichts programmieren kann, dann sollte man jetzt vielleicht doch lieber mit Objective-C anfangen, weil da findet man mehr zu. Wenn man überhaupt mit Objective-C anfangen sollte. Aber es gibt ja eh keine gute Sprache zum Anfang. aber also mich treibt es ja schon zur Weißglut. Wenn ich da irgendwie mit meinem Playground sitze und ich bin so bei 400% CPU-Auslastung und irgendwie... Ich tippe dann auf diese Alufütze irgendwie auf meinem Schreibtisch rum. Es rauscht. Das macht ja keinen Spaß. Wer will denn so anfangen? Also,
ja, das stimmt.
Ich bin ja auch immer, ich sage ja auch immer, wenn man irgendwie seinen Kindern ein Instrument kauft, dann soll man da auch ein bisschen was investieren, weil es muss ja irgendwie angenehm sein. Und wenn man dann irgendwie so eine 50-Euro E-Gitarre oder so ein rauchendes Laptop mit Swift Playgrounds hat, ist nicht angenehm. Soll man lieber
noch 3 Monate warten.
Lieber 3 Monate warten oder halt Objective-C machen.
Ich habe also die Playgrounds, die habe ich am Anfang so ein bisschen ausprobiert und aber seitdem eigentlich auch gar nicht mehr. Dann mache ich mir lieber so ein einfaches Mac-Projekt, was auf der Kommandozeile läuft. Das läuft, weil ich das Gefühl läuft, viel. Also die Playgrounds sind zumindest am Anfang immer abgeschmiert.
Ja, aber ich glaube, also das haben wir
die
dann.
Die werden toll werden, natürlich.
Ja, ja. Also dieses Mac App aufsetzen für ich will mal irgendwas zeigen, das wird auf alle Fälle weggehen. Ist auch gut so. Also wie viel Boilerplate man da hat, Also wenn man jetzt irgendwie mal was zeigen will, der jetzt gar keine Ahnung hat davon,
ja,
dann wundert er sich auch nur, was, warum habe ich denn jetzt ein Storyboard und was soll denn hier die Main-Methode und wozu, das hat ja alles keinen Sinn. So.
Die Main-Methode gibt es auch gar nicht.
Okay, ohne Swift gibt es die noch, klar. Hast du immer noch
eine Main? Ja, nee, Object-C, aber jetzt in Swift meine ich, gibt es.
Nee, da, aber hast du nicht immer noch eine Main-Swift?
Ja, ja.
Ich glaube schon.
Aber das ist da die direkte, der direkt anfangen kannst.
Genau, aber du hast immer noch eine spezielle Datei mit einem magischen Hook, bin ich der Meinung.
Ja, ist das so? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Muss also, ich jetzt mal nachgucken, aber...
Nichtsdestotrotz, auf alle Fälle ist es alles besser mit Playgrounds, weil da hat man das auf alle Fälle nicht mehr. Da hast du wirklich nur noch deine Playground-Datei und da ist dann halt so viele Swift-Dateien, wie du gerne hättest drin und vielleicht noch ein bisschen HTML-Gedöns, aber halt nichts...
Schreit ein Kind wegen Swift.
Ja. Ja, der hat angefangen, Objective-C zu lernen. Der ändert sich jetzt. Das kann ich ihm nicht verübeln. Ja... Aber ich war ja doch, also ich hätte das ja nicht kommen sehen mit dem Swift. Ich weiß nicht, als Chris hier war, haben wir noch irgendwie gesagt, wir brauchen endlich mal Objective-C 3.0.
Ja.
Und bekommen haben wir es nicht. Aber, ja. Ja, also ich...
Wobei ich bin ja eigentlich eher von angetan. Also ich meine, es ist so, die ganz frische Euphorie ist ein bisschen flöten bei mir wieder so ein bisschen. Weil ich gerade auch so die Kompatibilität zu diesen ganzen Coco-APIs und sowas, das ist ja doch alles ein bisschen komplizierter, dass man dann immer dieses dämliche Any-Object zurückkriegt und alles aber optional sind und sowas.
Da wollen sie was machen. Also da hat der Lettner gemeint irgendwie, wenn für APIs, wo zum Beispiel immer nur ein bestimmter Typ zurückkommt und der auch immer zurückkommt, dann machen sie da, wollen sie es schöner machen.
Dass das dann auch keine Optionals mehr sind.
Genau, dass keine Optionals mehr sind, beziehungsweise die mit dem Exclamation Mark, also diese Unsafe-Dinger, wie auch immer die jetzt heißen. Und dass dann auch der Typ wohl stimmen soll. Also so ein bisschen das, was Instance Type jetzt gemacht hat zum Schluss.
Ja.
Aber das ist ja auch nur die halbe Miete. Also.
Ja, das ist schon noch anstrengend im Augenblick. Ja. Finde ich auch. Also ich habe neulich dann auch mit, also ich probiere es immer mal wieder. Ich habe neulich die erste komplette App gebaut in Swift. Okay. Allerdings war die auch, sie hat auch einen User tatsächlich.
Ist der hier anwesend?
Nee. Der ist gerade in... Meine Katze.
Mo?
Nee, das ist Julian, nee, wie heißt der mit Nachnamen? Julian heißt auf jeden Fall mit Vornamen. Und der ist gerade in Kanada und brauchte eine App für iOS, mit der er einfach, die nichts weiter liefert als außer die Geokoordinaten, weil der ist halt irgendwo, in Kanada, unfassbar hohe Roaminggebühren. Internet will er nicht darum, aber er braucht halt irgendwas, wo er so quasi in sein Tagebuch die aktuellen Koordinaten, an denen er sich gerade befindet. Und darum habe ich halt so eine total simple App gemacht, die nichts weiter macht als Location Manager immer anschmeißen und die Koordinaten, und dann kannst du halt einen Button, mit dem du die kopieren kannst, und dann kann er die sich in seine Aufzeichnung pappen und dann hat er da seine Koordinaten drin.
Ganz geil.
Und also das war jetzt so die üblichen, das macht man mal in 20 Minuten. Aber das ist so die einzige Swift-App, die so, ansonsten macht man ja immer gleich auch so, will man ja auch immer was Neues machen, was man vorher noch nicht gemacht hat. Und du hast ja da deine DSL entwickelt, Rob, wenn ich das mal wieder, der alte DSL-Experte. Reactive Coco und DSL-Experte.
Auch noch. Was kommt als nächstes? Swift-Consultant bin ich übrigens.
Ach so, Swift-Consultant.
Endorst mich bitte auf LinkedIn alle für Swift. Nicht, dass ich einen LinkedIn-Account hätte.
Stimmt, das sollte man alles mal machen. Mhm. Das kann LinkedIn-Account.
Was soll ich mit der Scheiße? Ich höre immer nur diese ganzen Albtraum-Stories. Ja, hier voll gespammt auf LinkedIn und so.
Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wo ich so. Aber ich schaff's das nicht zu löschen. Ich habe schon einen Xing-Account.
Soll ich das für dich machen?
Ich habe meinen Xing-Account irgendwann mal gelöscht und hab seit Jahren dieses Gefühl, irgendwas dabei falsch gemacht zu haben. Dass es doch vielleicht ganz praktisch ist, dieses Xing.
Mm-mm. Wie viele Top-Jobs dir dadurch die
Daten. Ich könnte noch mehr Recruiter-Spam haben, wenn ich einfach nur einen Account
wollte. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, Xing stirbt auch langsam. Die verlieren immer mehr Marktanteil.
Okay.
An LinkedIn. Also ich glaube nicht, dass das länger überleben wird.
An LinkedIn? Das ist so...
wer guckt sich das an und denkt sich, ich gehe lieber zu LinkedIn.
Ja, es ist tatsächlich so, dass du bei LinkedIn besser stalken kannst. Du musst ja jetzt...
Aber ich denke, das kann man bei LinkedIn nur, wenn man nicht eingeloggt ist.
Nein, ja, das auch. Aber ich meine, du kannst ja sehen, wer auf deinem Profil war. Bei Xing musst du dafür bezahlen, um zu sehen, wer auf deinem Profil war.
Aber bei LinkedIn muss ich bezahlen, um jemanden hinzufügen zu können.
Wenn ich das wollen würde, könnte ich auch zurück zu StudiVZ gehen.
Nein, musst du nicht. Du musst, wenn du den wenn du den raussuchst und hinzufügen möchtest, dann ja. Wenn er dich anschreibt, ich glaube, du hast irgendwie 3 frei. Also ich keine Ahnung.
Mir hat neulich jemand seinen Link geschickt und ich wollte den hinzufügen und dann habe ich auf hinzufügen geklickt und dann kam, ja, mach jetzt ein Upgrade.
Zur Kasse bitte.
Und dann habe ich gesagt, geh weg.
Ich habe neulich eine sehr lieblose Recruiter-E-Mail bekommen. Also die war wirklich ganz so. Es war halt irgendwie so, ja, hier, dieses iOS, machst du denn das auch beruflich? Oder? Und ich denke, auch so, ja, ich habe deinen GitHub-Account und so, bla. Also, wenn man sich meinen GitHub-Account anguckt, dann sollte man ja vielleicht abschätzen können, wie lange ich das und, naja. Und da habe ich mir gedacht, ich sollte einfach meine GitHub, die E-Mail-Adresse auf meinem GitHub-Account zu sowas ändern wie, jede E-Mail an diese E-Mail-Adresse kostet 500 Euro. Oder so. @dropis. Und wenn dann die mit ihren Scripts dann kommen, und alles scrapen und mir dann eine E-Mail schicken. So eine schnelle E-Mail, dann sage ich, ja, hier, können wir machen, aber 500 Euro bitte. Obwohl 500 Euro zu hoch ist. Also ich glaube, wenn ich das machen müsste, dann müsste ich sowas machen, wo der Typ, der das dann gemacht hat, dem zu peinlich ist, irgendwie jemanden in der Firma zu konsultieren, ob das denn bindend ist und dann das, mir das lieber zahlt. So.
Die zahlen doch, ich meine, aber für 5 Euro kannst du ja auch nicht hier irgendwie ein Kassounternehmen beauftragen oder sowas.
Klar.
Ja, aber dann bleibt nichts über.
Naja, was
heißt oder einfach nur, um die zu ärgern.
Ja, um die zu ärgern. Naja, vor allem, um die zu ärgern. Ich meine,
nee. Das ist so wie früher, als es noch das Telefon gab, gab es ja auch so Leute, die haben sich dann eine 0190-Nummer zugelegt für ihre ganzen...
Ach, geil.
Und haben sich dann irgendwelche Fax-Newsletter bestellt, so Fax-Werbespam. Und haben dann davon sich ein Taschengeld verdient, dass sie so Fax-Werbespam nach Dev 0 geschoben haben.
Na, dann weiß ich ja, welche Nummer ich demnächst beim Finanzamt angebe.
Holst du die Steuern wieder oder was? Ja.
Rufen die sie 36336 und fragen sie nach Rob.
Nee, dann brauchst du so einen Dreifachnamen. Ach, ja. Hallo, mein Name ist Roberto Rodriguez. Bündke von... Ja.
Wo waren wir eigentlich?
Swift.
Nee, aber es ist ja schon nicht Objective-C. Also es ist ja nicht Objective-C ohne das C, es ist auch ohne das Objective und ohne den Bindestrich. Also es ist ja mehr so C++ ohne Sachen, die C++ doof machen. Aber mit Objective-C hat das ja eigentlich nicht viel zu tun.
Also das war nur der reine Slogan, dieses
Objective-C. Ja. Aber ich wollte ja Objective-C ohne das C. Aber so. Das habe ich halt nicht bekommen. Also es gab ja ganz viele Sachen in Objective-C, die man jetzt in Swift hat, es gibt ja ganz viele Sachen in Swift, die man nicht in Objective-C hatte, die man aber da irgendwie reinbekommen hätte, wenn man so ein bisschen Abwärtskompatibilität und C-Kompatibilität aus dem Fenster geworfen hätte. Also Sachen wie, du kannst view.layer.backgroundColor, das kann ein L-Value sein, also kannst du auf die linke Seite von deinem gleichen Zeichen schreiben, nicht wahr?
Ja.
Geht ja. View.frame.size.width kann da nicht stehen. Warum nicht?
Ach so, dass man, ja, okay.
Weil bla, structs und so. Aber das ist ja nichts, hätte man ja was machen können.
Das stimmt.
So, und ohne C wäre das ja gegangen. Oder so Sachen wie parameterized types. Dass ich sage, ich habe ein NS-Array vom Typ T. Das ist ja auch nichts weiter als überall, wo ID steht, dann T hinkopieren. So, das kann man ja auch mit Makros irgendwie hinhacken. Das hätte man ja auch irgendwie machen können. Ohne gleich Static Dispatch und den ganzen Kram, den Swift mitgebracht hat, haben zu müssen, der ja auch, also warum es Message Passing nicht mehr gibt, weiß ich halt auch nicht so richtig. Also klar, es ist jetzt performanter und so, schön, aber Message Passing war jetzt auch nie das Problem für...
Ich glaube, sie wollten einfach eine Sprache, die wesentlich sicherer ist. Also ich habe so das Gefühl, dass sie eine Sprache jetzt haben, die
klar.
Also
so, ist es ja auch.
Ich finde schon einige Sachen so, dass man bei init, wie ist das, dass man muss alle eigene Variablen initialisiert haben, also alle eigenen lets oder nicht optionals, bevor man super init ruft und sowas und diese ganzen Späße. Also das ist ja und das macht ja alles total Sinn. Also es ist ja und dieses, okay, dass es jetzt Optionals in jeder anderen Sprache außer Objective-C gibt, das wusste ich vorher halt nicht.
Ja, nicht in allen.
Ja, nicht in allen, aber relativ viel.
Aber das ist auch so eine Sache. Also die sind ja quasi eingebacken in die Sprache.
Ja.
Was ja in sowas wie Haskell kann man sich das ja auch selber schreiben. Also in Haskell gibt es ja Maybe als Monade und das ist genau das Gleiche.
Aber in Swift könnte man das auch, also ist doch auch nichts weiter als ein Enum, der mit ein bisschen Syntax-Sugar, wenn mich nicht alles täuscht.
Nee, ich glaube, weil irgendjemand hat halt versucht, Either zu machen. Und das ging wohl nicht. Also Ida ist halt entweder A oder B. Ida or. Und das ging irgendwie nicht, bin ich der Meinung. Aber selbst wenn die Operatoren und das ganze Gedöns ist immer noch custom. Also das Postfix-Fragezeichen. Du kannst ja, glaube ich, kann man Postfix-Operatoren? Ja, kann man machen.
Müsste eigentlich gehen. Also eigentlich sollte da das meiste von.
Ist ja wahrscheinlich, also ist ja auch okay, wenn das spezial ist. Ist ja speziell genug, sage ich mal. Aber ist jetzt, also, ja.
Also ich finde, ich war am Anfang so sehr begeistert von dann so das Übliche, dass halt relativ wenig geht oder dass es viele Probleme gibt oder so diese Scheiße, wie mit, womit ich mich sehr rumgeärgert hatte, wo ich ja dann auch mal gleich denke, dass es meine Schuld ist. Kann ja nicht an der Sprache liegen, dass CG Float, wenn man mit 64-Bit laufen lassen, dann, also CG Float sind ja Double auf 64-Bit-Maschinen und Floats auf 32-Bit-Maschinen und dass das Swift am Anfang nicht hinbekommen hat vernünftig und diese ganzen Sachen. Das geht ja jetzt mittlerweile alles problemlos. Bis ich auch raus hatte, so dieses jetzt Named-Parameter sind ja jetzt quasi manchmal da, manchmal nicht. Nach welchem Prinzip sind die mal da? Da habe ich neulich einen schönen Artikel drüber gelesen von, ich glaube, das Blog hieß Natasha the Robot. Das ist, kennst du das auch?
Was
das?
Ich sehe die URL vor meinem geistigen Auge. Okay. Also das war wahrscheinlich auf Hacker News.
Nee, das war in iOS Dev, also entweder in diesem Dev Weekly oder in einem diesen und hat irgendwie so einen Eindruck, auch eher jetzt nicht so, noch nicht sonderlich lange zu programmieren, weil war dann auch sehr begeistert über, dass es jetzt Getter und Setter gibt quasi und so, aber aufpassen nicht, dass ihr da zu viel Berechnung macht in so einem kleinen, dass dann nach außen sieht man so aus, als ob ihr nur auf eine Property zugreifen würdet, aber in Wirklichkeit wird da, naja, okay, so richtig jetzt extrem, also mich hat das jetzt nicht so extrem vom Hocker gehauen, dieses, aber ansonsten ist das halt jemand, der offensichtlich sehr tief so in irgendwelchen Foren rum und auf der Mailingliste von Apple rumwühlt und sich alles Mögliche anguckt und so, wofür ich leider gerade überhaupt nicht die Zeit habe. Und dadurch kriege ich dann zum Beispiel auch mit, wie kriegt man es hin, dass man Named-Parameter ist, wenn man, ich glaube, eine Raute davor schreibt, dann ist er in einer Funktion, dann wird er in einer Funktion zur Pflicht. Oder man benennt ihn zweimal und bei Init, wie war es, bei Init muss man ihn, sind immer alle Parameter Named-Parameter, außer wenn...
Kannst du immer einen Underscore davor machen.
Man macht einen Underscore davor, genau. Und das sind so Sachen, wo ich...
Das ist sowieso, also mal davon abgesehen, dass es nicht ganz durchsichtig ist, wann jetzt die Namen implizit, explizit, wie auch immer. Warum gibt es da überhaupt noch eine Reihenfolge zum Beispiel? Also das ist halt so ein Ding, klar, wenn du mit Objective-C kompatibel sein willst, dann hast du halt die Reihenfolge und wirst nicht los. Aber so inhärent... Warum ist eine Funktion irgendwie, wo der erste warum muss der erste Parameter diesen Namen haben? Und warum kann ich die nicht vertauschen?
Wobei dann finde ich ja wieder, also ich habe ja das Gefühl, dass sie da eher fragen, warum sollte man das wollen? Weil, also ich meine, sie könnten natürlich intern irgendwie die Reihenfolge wieder abändern
oder sowas. Also warum gebe ich ihnen einen Namen, wenn die Reihenfolge eh explizit ist? Dann ist es nur noch für die Lesbarkeit.
Genau.
Aber jetzt habe ich ja auch Sachen wie, also man kann ja Currying machen. Also eine Funktion teilweise nur auswerten. Yeah. Das muss man aber auch explizit bei der Funktion, also sofern ich mich jetzt nicht hier täusche, muss man das mit diesen Extra-Klammern bei der Funktionsdeklaration schon machen, oder Definition. Also wenn du jetzt foo, weiß ja, x float, y float machst, dann musst du beide Argumente reingeben. Aber du kannst auch Klammer auf x, Doppelpunkt float, Klammer zu, Klammer auf, y, Doppelpunkt float, Klammer zu machen. Und dann kannst du halt foo nur mit einem x aufrufen und kriegst dann eine Funktion, die du mit y aufrufen kannst.
So. Okay.
Das geht halt auch, das geht jetzt auch, gibt's auch schon eine Weile, Currying und so weiter und so fort. Yeah.
Notiz.
Aber da nach Haskell Carry benannt, nachdem es auch Haskell benannt.
Okay.
Was da aber dann halt komisch ist, wenn ich das x, also ich muss, die Person, die die Funktion schreibt, muss ja dann quasi wissen, ob das jemand mal curryen möchte. Woher soll der denn das wissen? Also das ist halt so ein bisschen, der Punkt davon ist ja, dass man das machen kann, ist, weil man das irgendwann mal braucht. Und man kann nicht davon ausgehen, dass die Person, die das schreibt, das vorhersehen kann.
Ich habe halt das Gefühl, dass sie jetzt bei Swift halt eben sehr eben bewusst sehr, sehr strikt sind. Ich meine, weiter öffnen können sie es im Laufe der Zeit immer noch, wenn sie feststellen, dass es sinnvoll ist.
Klar.
Und dass sie jetzt, dass sie lieber erstmal zu strikt sind, ehe sie sich irgendwas eintreten, was sie nie wieder loswerden. Und wo sie dann auch, ich meine, die wollen ja auch dann, also die ganze Compiler-Chain, die muss ja noch hinten mitgedacht werden und sowas offensichtlich, da scheint
klar, also die werden auch sicherlich zurückgehalten von Objective-C, in vielerlei Hinsicht.
Na, nicht nur von Objective-C, sondern eben einfach auch, dass sie sich selber zurückhalten und sagen, wir machen jetzt nicht alles auf einen Schlag, was potenziell möglich ist, weil wer weiß, was dadurch noch passiert. Zumindest so mein Eindruck so ein bisschen. Mhm. Und ich habe schon so das Gefühl, dass, also ich habe so diese, also Optionals ist halt so ein Fehler, über den man ja in der Praxis alle 3 Sekunden mal stolpert, dass irgendwie plötzlich was nil ist, wo man halt nicht mit gerechnet hat. Mhm. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Okay, Generics waren jetzt irgendwie mal fast überfällig. Das hatten wir ja schon. Hat es ja schon angedeutet.
Obwohl nil halt auch dadurch verschlimmert wurde in Objective-C, dass halt, also wenn es knallt, dann ist es ja wahrscheinlich eher der C-Teil, der mit deinem nil knallt. Also dass, wenn du jetzt irgendwie, weißt du, du hast jetzt ein Request-Objekt und da hängt ein Block dran.
Ja. Yeah.
Den, was weiß ich, ein On-Call. Oder generell, du hast einen Block, den du ausführen willst und der ist null, dann schmeißt es, dann knallt er dir weg. Weil du ja dann den Pointer, bla, und der ist null. Wenn du aber an null nur eine Methode schickst, dann geht es ja.
Naja, aber.
Das macht man sich klar, ja zu eigen, dass ich jetzt nicht prüfen muss, ob das null ist, weil. Passiert ja nichts.
Das stimmt, aber dass man irgendwie mal versehentlich, also was, wo es bei mir dann regelmäßig mal knallt, dass ich irgendwo versuche, nil in ein Array einzufügen.
Was ja auch kein, also warum geht das nicht?
Klar, was eigentlich problemlos gehen könnte, also wo es ja wirklich nicht so irre viel dagegen.
Geht in Swift geht es auch nicht, oder?
Na, du kannst halt, musst ein Optional einfügbar machen.
Ja.
Du kannst halt.
Ja, klar. Klar.
Also das geht. Und dass man diese Möglichkeit hat, wenn man sie braucht, finde ich super, aber das ist sozusagen, dass dass man dann plötzlich so ein Nil-Objekt mit sich rumschleppt, was dann vielleicht auch nur daraus entstanden, dass man irgendwo eine Methode aufgerufen hat, die eigentlich niemals Nil zurückliefern kann, aber die hat man dann selber versehentlich auf Nil aufgerufen, weil man das irgendwo mal aus einem NS-Dictionary von einem JSON-Objekt und das einmal so durch den ganzen Stack durchgeschleift hat, bevor einem dann irgendwo mal auffällt, scheiße, das ist gar nicht das, was ich haben wollte.
Klar, also ich bin auch, das ist auch auf alle Fälle auf deiner Seite, das ist wesentlich besser, wie es jetzt ist. Ich meine nur, dass es jetzt in Objective-C schon noch Möglichkeiten gegeben
natürlich,
hätte.
Natürlich, das ohne. Ich bin ja gespannt, ob da überhaupt noch. Also du hast ja gerade gesagt, mit dem, dass sie das noch machen, dass sie nachrüsten, dass sie Methoden, Objective-C-Methoden als optional oder als
na gut, das machen sie auf Swift-Seite.
Ja, aber das muss ja irgendwie, also sozusagen, dass Objective-C erweitert wird, um Swift brauchbarer zu machen.
Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie quasi dieses Swift-Header, kann man das ja nicht nennen.
Ach, dass sie das da irgendwie reinbauen.
Dass sie das da irgendwie machen. Im Rahmen der Code-Generierung irgendwie von Hand irgendwie nochmal sagen, hier ist zwar ID, aber in Wirklichkeit ist es dieser und jener Type und der ist auch garantiert. Ich vermute, das, was sie jetzt machen, haben sie halt auto-generiert, sehr konservativ. Und dann ist es halt meistens any object Ausrufezeichen. Aber in Zukunft hätte ich vermutet, gehen sie da jetzt nochmal von Hand drüber.
Aber ich dachte, dass sie da noch so hier so, wie heißt das, Decorations? Diese ja auch für nimm nicht diesen Initializer, sondern nimm den und weiß der Teufel was. Ja. Diese haben sie ja so ein paar hässliche Sprachfeatures eingebaut, die man ja eigentlich gar nicht nutzen möchte am liebsten. Und ich dachte, dass sie dann irgendwie noch sagen, nee, der darf jetzt nicht, hier, da kommt immer was zurück, das darf niemals optional sein. Und dass das dann einfach mit in diese Header-Files reinfließt. Das wäre jetzt so meine Vermutung gewesen, wie sie das machen.
Ja.
Aber wird sich sicherlich alles zeigen, wie das da läuft.
Wird sie erst zeigen, ja. Ich hoffe ja auch, dass sie lieber. Also jetzt ist ja habe ich ja schon den Eindruck, dass Swift 1.0 wird, wenn das iPhone rauskommt. Und iOS 8 und alles zusammen. Was ja jetzt eigentlich auch keinen Sinn macht.
Nö.
Weil mir wäre lieber, ich habe eine Sprache, die dann richtig gut ist, als eine Sprache, die zum iPhone da war. Und von daher hoffe ich, dass sie dann wenigstens bei der 2.0 sagen, naja, wir schmeißen jetzt hier alles nochmal weg. Oder wir behalten uns halt vor, große Änderungen zu machen.
Haben sie das nicht sowieso schon gesagt?
Oh Gott. Naja, zur 2.0 sagen sie ja nichts.
Naja, also, zur 2.0 sagen sie natürlich nichts.
Das, was sie vorher wirklich gesagt haben, ist so Access Modifier. Ja, vielen Dank. Wer hätte gedacht, dass die kommen?
Nee, aber ich meine, es soll doch jetzt auch so sein, dass in jede App, die du baust, Also die iOS 7-Kompatibilität kriegen sie doch nur hin, indem sie die...
Die Runtime App, bundeln.
Indem sie die Runtime bundeln. Also und dass sie das auch bei...
Aber das ist ja ABI-Kompatibilität. Dass sie... dass quasi der Binärcode, den du heute kompilierst, dass der auch morgen noch läuft.
Genau.
Das sind ja mehr so Sprachfeatures, die man ja auf viele Art und Weise kompilieren könnte. Aber sowas wie... Weiß der Geier. Also kann zum Beispiel... du kannst jetzt ja keine... was geht denn nicht, was mich nervt? Wenn du ein Protokoll hast zum Beispiel, dann kann das keine Static-Methoden haben. Es kann nur Klassenmethoden haben.
Okay.
Aber wenn es Klassenmethoden hat, kann Struct das nicht implementieren, weil Struct keine Klassenmethoden hat. Tada! So, okay. so eine Sache, ja, wo man jetzt auch einfach irgendwie eine Art Methode, es muss ja keine Klassenmethode sein, ich will einfach nur Type.Methode aufrufen können. Ja. Das heißt, was ich möchte. Und das hängt nicht an der Instanz. Sowas könnte man ja irgendwie beheben, sicherlich. Ja. Aber machen sie das noch? Oder sagen sie dann, jetzt haben wir schon Static und der Zug ist jetzt abgefahren, so nach dem Motto. Oder das machen sie erst, wenn sie ganz viele Sachen machen oder so.
Also da gehe ich fest von. Also nicht brechende Änderungen werden sie sowieso noch massenhaft machen.
Ja, aber machen sie die nach der 1.0?
Ja.
Und machen sie die vor der 2.0? Also gibt's ja, das ist halt auch das Problem. Es gibt ja nur jedes einmal im Jahr dann ein Swift-Update. Und dann musst du hoffen, dass alles... Also ich glaube, dieser Jahreszyklus, auf dem sie halt so hängen mit dem Rest der Firma, dass der halt für eine Sprache von der Maturität einfach nicht so geeignet ist. Ja,
das stimmt. Das ist,
also wenn du dir anguckst, was Rust jetzt alles noch umschmeißt und aus...
Ja.
Und gut, die sind noch nicht mal bei der 0.8 oder so sind die jetzt? 0.6? Ich weiß es nicht. Und die machen halt noch richtig große Änderungen. So. Aber die releasen ja auch permanent. Und wenn Apple dann halt... Also man sieht ja die Releases. Also Xcode... Zwischen Xcode 5 und 6 tut sich jetzt auch nicht so viel.
Aber sie haben doch, also gerade so C-Lang und also die Compiler-Chain und sowas, da ist doch auch zwischendurch mal öfters mal was aktualisiert worden, schon zur Objective-C-Zeiten.
Ja, aber auch dann nur...
Klar, aber offensichtlich haben sie ja keine Hemmungen, dass das dann auch zwischen den Jahren, sage ich jetzt mal.
Also ja, aber was gab es denn Größeres bei Objective-C, das nicht...
Also ich glaube hier Auto-Synthesized Properties kam das. Ah nee, das stimmt, das kam mit Xcode mit einer runden Version.
War das nicht die Modern Runtime oder so?
Nee, das kam, da war ich schon lange dabei, als das kam. Was kam denn da so? Also es kommt auch regelmäßig
so mal. Das wie Blocks, war eine größere Nummer.
Klar, das ist
Arc halt war eine Riesennummer. Instance Type war dann schon eher bescheiden.
Ja. Yeah.
Ab und zu gibt es mal ein neues Pragma-Mark oder irgendwie eine Annotation und sowas. Aber
also, dass sie da ein bisschen mehr kommen könnte, ruhig, da stimme ich mit dir total überein, aber ich glaube, das machen sie dann im Zweifelsfall auch einfach. Das muss ich ja sagen, ist ja für mich so persönlich auch so eine doch deutliche Änderung bei Apple, die ich so das Gefühl habe, dass sie sich nicht mehr vorsichtig öffnen, sondern dass sie sich deutlich öffnen. Also dass es ein offizielles Swift-Language-Block von Apple gibt. Damit hätte ich, das wäre vor einem Jahr noch eigentlich undenkbar gewesen. Oder auch dieses, dass sie in Xcode, dass man diese wirklich nicht mehr versteckten Hinweise drauf, dass da eventuell mal ein iPhone in einer anderen Größe rauskommen würden könnte eines Tages und so.
Ich dachte, das ist ein neuer iPod Nano.
Ach so, mit quadratischem Bildschirm. Ja.
Aber ich glaube, das ist eigentlich ein ganz cleverer Move von Apple. Ich glaube, die wollten sich generell einfach Leuten öffnen, die aus anderen Sprachen kommen und die vielleicht auch mehr Anfänger sind. Auch wenn man sich diese Neuerung anguckt, die sie jetzt rausbringen mit diesem Cloud-Kit, dass man eben auch nicht mehr wirklich wissen muss, wie man jetzt einen Server aufsetzt, um seine Daten zu speichern. Im Endeffekt machen die es wirklich Leuten einfach, die nicht so viel Ahnung haben vom Programmieren, wirklich ihre eigenen Ideen umzusetzen.
Aber da ist ja auch Druck da. Also sie müssen ja auch konkurrieren mit Facebook und Google und also nicht zuletzt auch wegen, also sowohl jetzt das Personal als auch die Developer halt. Also
genau.
Sowas wie CloudKit ist ja jetzt ja nur eine Antwort auf Parse. Das ist jetzt ja nicht irgendwie brillant vorausgedacht.
Aber mit Swift habe ich schon das Gefühl, also es war so mein Eindruck, als ich das gesehen habe, das könnte durchaus zumindest an amerikanischen Unis eine Lehrsprache sein für so quasi, das ist meine erste Programmiersprache. Nicht, weil es jetzt irgendwie so eine total einfache Programmiersprache ist, aber weil halt sozusagen mit schönen Sprachfeatures lässt sich relativ, also hat jetzt nicht so viel Boilerplate wie so das übliche Objective-C-Zeug, sondern passt halt auch vernünftig auf eine Slide drauf. Diese Playgrounds, die es, glaube ich, richtig angenehm machen da auch, also ich meine, und so.
Dann doch hoffentlich nur, wenn sie es auch open-sourcen, sollten sie das machen.
Ja, amerikanische Unis sind da nicht ganz so kleinlich.
Naja, aber also auch von einem rein politischen Standpunkt finde ich das schon ein bisschen zu krass. Also auch wenn die alle Macs haben, zu sagen, ihr müsst jetzt einen Mac haben. Und
wir haben auch alle Java gelernt, als es noch weit davon entfernt war. Auch an deutschen Unis, als es noch weit davon entfernt war. Open Source, also ist ja bis heute nicht Open Source, oder? Ist Java mittlerweile Open Source? Die Runtime ist, glaube ich, Open Source, oder?
Gibt es nicht.
Und der Compiler. Aber hier die API, da hat doch Oracle gerade erfolgreich Google verklagt, dass sie es gewagt haben, die gleiche API zu nutzen.
Ja, aber da haben sie doch recht bekommen, oder? Weil
da hat Oracle recht bekommen.
Echt?
Ja. Ich dachte, Oracle hat das Ding gewonnen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht jetzt.
Na, mir war irgendwie so, als hätte der... Frag mich. Aber das ist ja auch kein Argument. Also im Gegensatz. Jetzt ist es ja, also zumindest da, wo ich studiert habe, ist es jetzt Python. Das halte ich auch für eine gute Idee. Und also ein bisschen... Also im Endeffekt ist es eh egal, was sie für eine Programmiersprache lernen. Und dann soll es doch bitte eine sein, die ein bisschen unabhängig ist.
Da stimme ich mit dir überein. Vielleicht machen sie es ja auch noch Open Source, aber ich glaube, im Zweifelsfall ist das, wenn es eine gute Programmiersprache ist, ist das, ich glaube, an deutschen Unis wäre das dann nochmal ein Hemmnis, wenn es nur auf Apple-Rechnern läuft. Ich glaube, das wäre schlimmer als, aber ich glaube, an amerikanischen Unis, da gibt's so viele, auch so iOS-Kurse für Anfänger und sowas, dass das... Und da halt, okay, dann lernen die halt Swift und das wird dann halt ein bisschen vorgezogen und dann braucht man gar keine Vorkenntnisse mehr. Das ist ja dann, finde ich jetzt nicht so abwegig. Also ich glaube auch, dass das irgendwie...
Obwohl ich doch skeptisch bin, dass sie es Open Sourcen würden. Also ich sehe nicht, warum sie es machen sollten. Weil es ihnen im Prinzip nur schadet. Also das ist ja schon immer noch eine Firma, die, auch wenn sie jetzt ein bisschen was erzählt haben, die ihrem Geheim operiert.
Ja.
Und ich hatte mir sowieso schon gedacht... Also ich hatte mir auch schon mal überlegt, naja, warum Open Source denn nicht im ganzen Code sowieso? Weil es jetzt nicht so, gibt jetzt nicht so große Objective-C Codebases oder Frameworks oder so. Aber dann ist mir aufgefallen, naja, wenn sie jetzt wirklich UIKit Open Sourcen würden oder so, dann kommt am Ende wirklich noch ein Samsung oder so und baut dann oder Facebook. Also wenn Facebook ein Telefon machen würde, dann würden die doch bestimmt Objective-C nehmen. Die würden dann nicht mit Java anfangen. Ich meine, die haben ja schon...
Ich darf nichts dazu sagen.
Die haben ja Co-Animation schon halb nachgebaut. So. Und dann ist es natürlich, warum sollst du dann den Leuten irgendwie einen Gefallen tun, indem du deine Sachen open source?
Ja, aber mit Swift hast du eben recht. Also ich meine, das ist da kann man schon eine Menge, glaube ich, bei einer Sprache ist was anderes als bei so Frameworks, bei einer Sprache passiert viel, das kannst du portieren auf andere Plattformen, das wäre für Apple jetzt im Zweifelsfall, also auf Serverplattformen und so wäre, glaube ich, für Apple jetzt gar nicht so verkehrt.
Also naja, auf den Mac oder was? Oder meinst du jetzt sowas wie FreeBSD?
Ja, irgendwie sowas. Also fände ich jetzt nicht so, also ich halte es jetzt auch nicht für extrem wahrscheinlich, aber für ausgeschlossen halte ich es nicht. So.
Ja, für ausschließen will ich es auch nicht. Ich habe ja mit jemandem gesprochen im Rahmen der WWDC, der an einem Framework beteiligt war bei Apple. Und der meinte, vor der WWDC war er ganz froh und richtig stolz, weil er nämlich an einem ersten Framework gearbeitet hat, das die ganzen neuen Objective-C-Features verwendet. So Auto-Synthesized IVAS und so und Instance-Type, da waren sie wohl die ersten. Also scheinbar scheint es so zu funktionieren, die starten Framework, legen sich alle mal auf den Code-Style fest und ziehen den dann durch. Und da war er richtig stolz. Dann kommt Swift raus und jetzt weiß er, jetzt ist er in dem Team, was als letztes auf Swift ändern gehen wird. Und ja.
Ist das, wie viele Jahre hat dann so ein Code-Style so die?
Keine Ahnung. Also da wird ein bisschen was, wird sich hoffentlich auch tun. Also ich kann mir nicht vorstellen, sowas wie. Aber ich meine, guck mal, mit AppKit, ich habe vor der WWC irgendwas mit AppKit gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Und da ist mir aufgefallen, dass halt ganz viele Properties, nicht als Properties deklariert sind, sondern nur als halt Getter-Methode und Setter-Methode, aber nicht den Konventionen folgen. Dass man halt nicht trotzdem Punkt-Syntax verwenden könnte. So, und da kann man sich natürlich jetzt seinen eigenen Header schreiben, der einfach eine Property deklariert und sagt, Getter heißt so, Setter heißt so und dann geht es ja wieder.
Ja.
Das haben die aber nicht gemacht, das habe ich mir dann halt selber gemacht für die Sachen. Das war irgendwas mit Co-Animation? Ich weiß es schon nicht mehr. Und das haben sie jetzt endlich mal gemacht in 10.10. Und haben es auch, das sind ja nur die Header, also es funktioniert ja dann auch wieder auf 10.8 oder so, aber du musst halt nur diese Property Declarations haben, damit der Compiler weiß, welche Methode aufrufen soll. Das hat ja auch bis dieses Jahr gedauert. Also
Ja, mir ist das auch aufgefallen bei dem Beispielcode, so diese Scroll-Session habe ich mir mal wieder angeguckt, die ja immer ein relativ großer Spaß ist.
Ja.
Und dass die noch unfassbar viel mit iBars rummachen.
Wo, ja, genau sowas.
Die ich nie angefasst habe, auch nur so. Mhm. Das ist, ja, solche Sachen. Und dass ich bin gerade in meiner Firma auf der Suche nach meinem Nachfolger. Wie viel, so wenn man so irgendwie Code-Challenges rausschickt, wie viele Leute dann auch noch mit iWars entwickeln. Und das eigentlich im Wesentlichen ohne Grund. Also ja. Es ist offensichtlich irgendwie so ein Gefühl, dass es in bestimmten Situationen besser wäre als was anderes. Also hat so ein bisschen was von Cargo geholt teilweise.
Bei dem Scrollview-Team kann man ja vielleicht noch argumentieren, naja gut, die brauchen die Performance, weil die schreiben die bei Scrollview. Aber ich weiß nicht, was eure Code-Challenge so ist, aber...
Die war noch wesentlich zeitkritischer. Ja, nee, also gibt keinen Grund dafür. Mhm. Und da gibt es schon so irgendwie... Und riecht ein bisschen von der Mülltonne rüber, ne?
Mhm. Ja.
Ja, sorry.
Fisch oder sowas.
Ja, ich muss die mal rüberschieben da. Da ist noch ein Platz frei, noch da drüben. Da kann sich gerne noch jemand hinsetzen.
Hätten wir mal einen Geruchspodcast
gemacht. Oh, das wäre toll. Aber ich will mal ein bisschen, da ich ja hier mit dem Reactive Coco-Experten sitze.
Sabine.
Genau.
Hast du schon mal was mit Reactive Coco gemacht?
Ja, nur so ganz einfache Sachen. Ich habe mir vorgenommen, weiter tiefer einzusteigen. Im Moment beschäftige ich mich hauptsächlich mit Swift.
Okay. Das mit dem tiefer, heute bin ich mal wieder ein bisschen tiefer eingestiegen. Das ist ja unfassbar schwer. Ich habe ein relativ ganz hübsches Tutorial gefunden. Der erste Teil davon war
alles. Swift oder Reactive Coco?
Reactive Coco. Mhm. Der erste Teil davon war so alles, was ich jetzt so gelernt habe, nochmal wiederholt. Mhm. Aber okay, dann lag ich offensichtlich so, wie ich es benutze, nicht total falsch daneben, weil ich ja so Befehle wie subscribe next, das ist ja so ein Standardbefehl ist, den man ständig braucht, finde ich jetzt nicht gerade so den intuitivsten Namen für eine Funktion, die man alle paar Sekunden mal braucht oder sowas. Mhm. Und dass diese Patterns, die ich mir da angewöhnt habe, dass die jetzt nicht so verkehrt sind, da kann man auch einiges mitmachen, ohne Frage. Und dann der zweite Kurs, der zweite Teil von diesem, der ging dann halt auch noch auf Errors durchreichen, was ich bisher kaum gemacht habe. Und
das
halt
merke ich.
Bei welcher Gelegenheit? und diese ganzen Sachen da. Ich habe heute mich mal entschlossen, weil ich, also im Augenblick baue ich ja noch an der GoEuro-App, so eine Routenplaner-App, und da braucht man Image-Cache.
Ja.
Und bisher, oder beziehungsweise eine Image-Ladefunktion, weil wir haben Provider-Logo von den einzelnen Bahnanbietern und Fluganbietern und so, halt das Übliche. Und bisher habe ich da einfach von AF Networking, so gibt es ja diese UI-Image-View-Category, wo man einfach eine URL reinklatscht und dann lädt er sich das ganze Zeug halt runter und es funktioniert wunderbar transparent und alles super und hat bisher auch gut funktioniert. Aber es hat zwei ganz massive Nachteile. Zum einen werden die Sachen nicht auf Platte geschrieben, die Logos, die er dann lädt. Und zum Zweiten, wenn man während ein Request noch aktiv wird, das gleiche Bild nochmal requestet, dann wird ein zweiter Netzwerk-Request rausgeschickt.
Ja.
Und da wir halt eben, wenn du nach einer Strecke suchst, wo du mit der Bahn fährst, dann haben wir halt 5-mal oder 20-mal Deutsche Bahn und immer wieder dasselbe Logo. Und wenn du dann irgendwie auf Edge bist und dann einmal durch die Liste durchscrollst, hast du 20 Requests, die im Wesentlichen dasselbe Bild, oder nicht im Wesentlichen, sondern exakt dasselbe Bild laden wollen.
Ja.
Und darum habe ich heute mal beschlossen, das Ganze jetzt, und habe ich schon seit Monaten so irgendwie, das müsste doch mit Reactive Coco eigentlich richtig schön einfach gehen, dass man das mal schnell runterprogrammiert. Und heute habe ich mich dann mal so ein bisschen systematischer dran gesetzt und ging tatsächlich ganz fantastisch. Also es ist, kannst du ja sagen, ob ich es richtig gemacht, also ob da irgendwas...
Er guckt schon ganz skeptisch.
Du hast in der Issue mit rumgeschrieben. Das ist für mich Experten. Und du hast mehrere Vorträge über Reactive Coco gehalten.
Ich habe den einen 5-mal gehalten, ja. Aber schieß los.
Das ist das Gleiche. Also natürlich das erste Mal, also wenn man so ein Image-Cache schreibt, dann hat man ja im Wesentlichen drei Zustände. Erstens, ich kenne diese, also ich habe eine URL, habe kein gecachtes Bild dafür. Muss also den Request starten und dann muss das Bild angezeigt werden. Der zweite Zustand ist, ich habe es schon irgendwie im Cache, das Bild, und muss es nur aus dem Cache ausliefern. Mhm. Und der dritte Zustand, und das ist eigentlich der fast der komplexeste, wie ich, oder also der
Request läuft gerade, muss
ich Request fangen. Läuft, ich würde mich, häng dich doch einfach mit drauf, was ja. Jetzt gerade bei Bildern und größeren Sachen ja durchaus Sinn der Sache ist. Also habe ich mir halt ein Signal gebaut, was den entsprechenden mit AF Networking den entsprechenden HTTP-Request startet. Und dieses Signal dann zurückgibt, und wenn das Signal dann abgeschlossen ist, dann kannst du halt mit dem Image machen, was du willst, oder ja. Kriegst halt einen Fehler, den du irgendwie durchreichst. Dieses Signal packe ich in ein NS-Cache und gebe es ab da immer zurück. Also wenn man quasi, ich gucke, ob ich das, habe ich schon für diese URL ein gecachtes Signal, dann gebe ich das zurück. Oder eben, wenn nicht, dann baue ich ein neues Signal und pack das in den NS-Cache rein. Und was man dann noch machen muss, das hat dann dazu geführt, dass er zwar ein gecachtes Signal zurückgegeben hat, aber das dann trotzdem wieder erneut ausgeführt hat. Und das habe ich dann noch mit, wie heißt das, Replay Lazy. Replay Lazy. Auch da wiederum.
Er replayed? Also Replay ist ja erstmal jeder Subscriber kriegt wieder die gleichen Side-Effects, also die Side-Effects werden nur einmal gemacht.
Ja.
Und lazy heißt dann einfach nur, sie werden erst gemacht, wenn der erste subscribed. Das ist ja der ganze, also das ist halt der Background, den man da haben können, also den es hilft zu haben, ist
ja. Sowas
wie Haskell zum Beispiel.
Okay.
Wenn du stark vereinfacht, wenn du in Haskell sowas sagen würdest wie x ist gleich Fibonacci 42 oder so, dann wird das Fibonacci-Ding überhaupt erst angestoßen, wenn X irgendwann mal verwendet wird. Weil das komplett lazy ist. Also die Sachen werden so spät wie möglich gemacht. Und in Haskell kannst du es halt machen, weil es pur ist und so weiter und so fort. Aber das ist quasi die Bedeutung von lazy. So spät wie möglich. Das Gegenteil wäre dann eager, zu sagen, das könnte man ja auch mal sagen. Man könnte sagen, wir wollen das Bild schon mal laden, damit, wenn es mal jemand braucht, es sofort da ist.
Das ist schön, das kann man. Was, also bei mir hat das nur dazu geführt, also dieses Replay hat dazu geführt, dass es trotzdem noch jedes Mal neu geladen worden ist. Beziehungsweise zumindest, wenn der Request noch lief.
Ja.
Und wo ich eigentlich gedacht hätte, eigentlich sollte das ja schon tun. Und dann mit Replay Lazy hat er dann wirklich genau das Verhalten, was ich haben wollte, nämlich starte nur einen Request und egal, ob der schon fertig ist oder halt mehrere kommen und so weiter und so fort. Und von da hat es gut funktioniert. Und von da ist jetzt das Einzige, worum ich mir Sorgen mache, wie viel Memory braucht so ein Signal. Also wenn man da 1000 Signals irgendwie in NS-Cache speichert, okay, dann werden die irgendwann mal weggeschmissen. Aber habe ich da jetzt einen extremen Overhead für, nur weil ich dafür Signals verwende, anstatt
die... Naja, ist natürlich schwer zu sagen, also... Wenn du ein Signal hast, wenn dir jemand irgendwie ein Signal returnt,
dann
ist es ja an der Stelle schwer zu sagen, was da alles so dranhängt.
Ja.
Weil das Signal kann ja theoretisch auch nochmal an einem, weißt du, kann irgendwas hängen, das gar nicht erst versucht zu laden, wenn wir kein Connectivity haben. Und dann gibt es da nochmal so ein Ast von Images. Von daher würde ich schon versuchen, das irgendwie so zu bauen, dass du, wenn du das Bild einmal hast,
dass man es dann nochmal als Image abspeichert. Das ist dann der nächste Schritt, den ich dann im Zweifelsfall, weil ich jetzt heute erstmal ausgelassen.
Ja.
Aber dass man dann das wieder in den zweiten NS-Cache packt, das Bild, und dann Signal zurückliefert, was nichts weiter macht, als das Bild ausliefern.
Genau.
Genau, das wäre jetzt sozusagen noch der nächste Schritt, den ich dann noch eventuell gehen würde. Aber so dieser ganze Caching-Algorithmus, also er läuft wie eine 1, wirklich ganz hervorragend. Das sind 30 Zeilen Code oder sowas. Also ist wirklich sehr, sehr, sehr entspannt.
Also du kannst dir dann auch so Sachen machen, sagen wir, du hast ein Signal, das ist von Platte lädt.
Das habe ich im Augenblick noch nicht, weil ich das HTTP-Caching einfach nutze. Das
genau, aber angenommen, du hättest es,
dann
könntest du dir ein Signal machen, wo du sagst, gib mir es, wenn du es auf Platte hast oder complete halt leer quasi, also einfach so.
Ja.
Und das kannst du dann einfach konkatenieren mit Ladezeit vom Internet, take one. Und dann macht er die Sachen halt sequenziell nacheinander. Versucht halt Disk ist schnell, klappt nicht, Request. So eine Sache.
Genau, das hatte ich gedacht, dass ich das sowieso schreiben müsste, aber das HTTP-Caching geht jetzt erstmal relativ gut alles.
Ja.
Also ist jetzt in der Nightly-Version drin, gucken wir mal morgen, übermorgen, wie gut das läuft. Soll der arme QA-Mensch nochmal drüber gucken, ob er es irgendwie zum Crashen kriegt, und wenn nicht, dann ist es erstmal gut genug und ansonsten kann man da immer noch was dran machen. Aber es war jetzt so im Endeffekt 2 Stunden Dokumentation lesen, beziehungsweise dieses Tutorial durchackern und dann vielleicht eine halbe Stunde Implementierung und tada, es geht. Und es sah wirklich, ich habe also so was Caching angeht, noch nie so aufgeräumten Code gehabt wie das.
Kannst du mal sehen.
Also langsam werde ich warm damit, mit diesem ganzen Reactive Coco-Scheiß. Aber ich bin bestenfalls bei 10%, wenn es hochkommt.
Kommt ja bei Reactive Swift.
Ja, genau, dann ist ja alles sowieso.
Aber also, ich weiß gar nicht, was der Stand ist, als wir bei der WWDC waren. Als wir bei der WWDC waren, da gab es ja auch so ein Reactive Coco DC, RecRec DC, Spaßeshalber. Wo auch so ein bisschen eine Reactive Coco State of Union kam. Was machen wir jetzt in einer Post-Swift-World?
In einer Post-Objective-C-World.
Quasi.
Ja. Ach so.
In einer Welt, in der wir Swift haben. Post-Swift-Announcement quasi. Und auf der einen Seite sind viele von den neuen Swift-Features natürlich ideal für Reactive Coco. Also gerade Parameterized Types ist ja so mit das größte Problem, dass du halt keine Ahnung hast, was auf diesem Signal zurückkommt. Es hat halt auch gleichzeitig, ist halt Reactive Coco 3 so eine Art Duke Nukem Forever geworden. Und das hat es wahrscheinlich nochmal ein bisschen nach hinten geschmissen. Weil jetzt muss man ja quasi auch noch, wie machen wir das Ganze in Swift im Auge behalten. Und in Swift gibt es halt momentan noch so ein paar, also es sind halt nur so komische OOP-Probleme. Also wo kann ich Funktionalität hinhängen in Swift, dass mir der Compiler halt noch die Sicherheit gibt, die ich wollen würde. Also ein Beispiel ist halt in Haskell hast du quasi nur, also da hast du kannst keine Methoden an Funktionen ranhängen, wie in einer objektorientierten Sprache. Da kannst du eine Funktion schreiben, die heißt flatten und die kriegt ein Array von Arrays. Einfach, der Einfachheit halber mal.
Flatten, das ist auch so ein
genau. Also
Reactive Coco-Produkt, wo ich ewig gebraucht habe, bis ich das gebraucht
habe. Also das ist ja quasi, upsala, wenn du, das kann man sich auch mit Arrays vorstellen, das ist vielleicht einfacher. Du hast eine Liste von
Listen. Ich hab's mir immer mit Arrays vorgestellt.
Genau, das ist genau das Gleiche. Ja. Also das ist ja, du kannst ja quasi für jede Monade implementieren. Bin ich der Meinung. Da hast du halt eine Liste von Listen als Typ und du kannst sagen, also ich habe eine Liste von Integers, das Ergebnis ist dann eine Liste von Integers.
Genau.
Das kannst du in Swift auch sagen als Funktion, aber du kannst es nicht als Extension machen. Also du kannst nicht den Typ Liste von irgendwas erweitern um diese Funktion, dass du, wenn du so eine Liste hättest, in der Variable foo.flatten schreiben könntest. Das geht einfach nicht.
Okay.
In Scala, soweit ich weiß, begebe mich da auf den Eis, geht das meines Erachtens. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Flatten-Funktion haben wollen, mit dieser, mit dem so dass der Compiler das halt prüfen kann, dass man da jetzt nicht etwa nur ein Array von Integers reingeben kann oder nur ein Signal von irgendeinem Typ, sondern wirklich ein Signal von Signalen, dann kann es halt keine Member-Funktion sein. Aber diese DSL, die man jetzt ja hat, mit Reactive Coco, die basiert ja auf diesem Chaining-Style.
Ja.
Und den kann man dann da nicht mehr verwenden. Da muss man sich da entscheiden. Möchte man das jetzt so machen oder möchte man das so jetzt so machen? Und dann ist es halt natürlich sehr frustrierend, wenn Chris Lettner irgendwie meint, das ist jetzt nicht so wichtig für uns gerade. Und das nächste Update kommt vielleicht in einem Jahr.
Ja.
Und das ist dann halt natürlich, weil das ist halt kein richtiges Problem im Sinne von Berechenbarkeit oder Sicherheit. Es ist halt einfach nur, sie müssen ja schon eine DSL sich jetzt überlegen für Reactive Swift. Oder
ja, klar.
Und da haben sie jetzt halt nur diese Möglichkeiten. Oder Operators wären auch eine Möglichkeit, aber Operators haben dann wieder ihre eigenen Regeln und ihre eigenen Probleme. Und das ist halt sehr nervig, weil du jetzt, also du hast halt diese ganzen Komponenten, Structs, Klassen, Methoden und Operator und manche Sachen können manche Sachen, aber nichts kann alles. Und deine Kombination ist halt nicht so trivial und das nervt halt so ein bisschen. Und da wird jetzt auch nochmal ordentlich einiges wahrscheinlich an Zeit draufgehen für Reactive Swift, bis sie irgendwas finden, mit dem sie das halt unter einen Hut kriegen. Wenn sie es überhaupt hinkriegen. Oder wenn man dann halt sich entscheiden muss, naja gut, dann gibt es halt Flatten nicht mit der Typgarantie, die man eigentlich hätte, weil sonst ist es halt so eine hässliche Syntax zum Beispiel. Oder Makros hat man ja auch nicht. Mit Makros könnte man ja auch noch viel hacken. Aber gibt es hier leider nicht, weil Makros braucht man ja nicht, weil man hat ja Generics oder was auch immer das Argument war. Und das ist dann, glaube ich, schon ein bisschen frustrierend.
Ich glaube, sie machen keine Makros, weil sie wollen einfach keine Sprache in einer Sprache haben. Das macht eigentlich auch Sinn, dass es so ist. Also es ist, Makros waren schon, vielleicht braucht man ihn, aber wobei, welche Sprache, also außer C, welche Sprache hat noch großartig Makros?
Alle Lispel. Die meisten Lispel,
glaube ich. Okay.
Also Rust hat Makros. Also die C-Makros sind halt auch die mit die schlechtesten Makros, die es gibt.
Okay, das kann natürlich sein.
Aber, also ich meine, ich benutze schon täglich Makros in Objective-C.
Aber du schreibst nicht täglich welche.
Ich schreibe nicht täglich welche, aber ich benutze täglich welche.
Okay.
Und ich benutze sie halt, weil die Sachen, die ich damit mache, halt nicht ohne Makros ging.
Ja, okay.
Und also das ist halt, das Argument gibt es ja auch, kennst du diese Conversion-Funktion?
Ja.
Also das in Swift gibt es momentan noch ein Feature, wo man eine Funktion namens Unterstrich Unterstrich Conversion.
Ich muss jedes Mal googeln, wie diese Funktion heißt und dass Swift
die heißt nicht
googelbar ist.
Die heißt nicht umsonst Unterstrich Unterstrich Conversion.
Weil sie wird noch wegfallen, oder?
Genau.
Was?
Also du kannst halt eine Funktion machen, Unterstrich Unterstrich Conversion, keine Argumente und Return Type. Hast du nicht gesehen?
Was du halt als Return-Type willst.
Genau, und dann kriegst du quasi eine implizite Coercion in diesen Type. Also wenn du eine Methode hast, die braucht eine NSView und du hast deine eigene komische Sache geschrieben und underscore_conversion nach NSView implementiert, dann kannst du deine NSView reinschreiben und der ruft diese Methode auf und gibt dann das Ergebnis rein. Also du kannst quasi so eine Art automatischen Cast. So
aus dem Floating Double machen.
Genau, oder so eine Type-Conversion ist das halt.
String Integer.
Und ich finde das ja total super.
Ich finde das auch toll.
Weil damit kann man halt so Sachen machen wie Objective-C-Typen, mit denen man nicht interagieren kann in Swift, einfach rappen.
Ja.
Und die funktionieren trotzdem über noch als Argument.
Ja.
Also, ist natürlich auch super gefährlich. Mhm. Aber das ist ja schon meine Entscheidung, was ich bereit bin, mit meiner Codebase zu machen. Und wenn irgendjemand halt meint, also es ist genau wie Makros immer das Argument. Die Leute meinen, es ist halt unsicher und gefährlich und der ganze Code ist braun. Aber das ist ja immer noch, zumindest in meinem Color Scheme. aber das ist ja immer, also wir sind ja alles Erwachsene. So. Das ist ja wie, also, oder wie.
Solange alle Beteiligten das mögen, ist das erlaubt.
Ja, genau. Also wenn das, wie sagt man, consensual ist, dann geht das ja. Und ich meine, wie viele Leute, oder was ist, du hast auch so, wie heißt denn diese Methode auf NSObject, irgendwie allows direct IVAR access. Wenn du die implementierst und da yes zurückgibst, oder wahrscheinlich ist die implementiert in NSObject und gibt yes zurück, und wenn du da no zurückgibst, so, dann kann setValueForKey nicht mehr funktionieren, wenn es nur noch IVARs gibt und keine Dinger mehr.
Also damit kannst du dann Sachen wirklich private machen.
Da könntest du Sachen dann private machen, aber warum solltest du das machen? Weil entweder ist die im Header und dann weiß ich, dass ich die benutzen darf. Oder, naja, gut, ich merke, dass du nicht möchtest, dass ich die benutze, aber wenn ich deine Library in meinem Code verwende und gibst da Node zurück und willst mir irgendwie IVAR-Access vermiesen und ich muss morgen aber shippen und brauche IVAR-Access, dann werde ich mich da halt reinzwizzeln und da wieder yes zurückgeben und dann ist gut. So, weil, also, was soll denn das?
Ja. Yeah.
So, und dann kann man halt, man kann ja sagen, Achtung hier, auf eigene Gefahr, Conversion macht es nicht, aber von Anfang an zu sagen.
Aber warum soll Conversion wieder raus?
Das Argument ist halt ein bisschen besser als ist zu gefährlich. Sie sagen halt, das ist halt nicht trivial für den Type-Checker, weil theoretisch kann ja aus jedem Type jeder andere Type werden und man kann sowas ja auch eine Extension deklarieren definieren, so eine Conversion-Methode.
Ja, was ich auch schon gemacht habe.
Ist ja schön und gut, aber gerade in einer Phase, wie in der wir jetzt sind, wo wir Swift schreiben wollen, aber Objective-C interfacen müssen, wäre es schon schön, ein bisschen mehr Flexibilität zu haben. Und das war ja im Prinzip das, was Objective-C noch erträglich gemacht hat. Also Objective-C hat ja genug Probleme.
Ja,
aber es ist halt wenigstens flexibel.
Ja, das stimmt.
Und wenn du halt Node zurückgibst, dann zwisse ich mir da yes rein. Und dann schauen wir, wer recht hat. Und das fehlt jetzt halt so ein bisschen bei Swift. Und das finde ich halt schade, weil ich glaube, in vielerlei Hinsicht, also die, ich glaube, es ist schon nützlich, Flexibilität zu haben.
Ja.
Gerade wenn man halt irgendwie
shippen
muss. Und man, also das sicher.
Stellt euch immer, wenn ihr euch vorstellt, wie eine Sprache entwickelt müsste, stellt euch vor, Rob muss morgen shippen und sitzt vor seinem Compiler und.
Also das hatte ich ja schon.
Und swizzelt dann noch irgendeine Methode rein.
Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal hier erzählt, dass ich irgendwie in Java einen Button hatte und da hatten wir das Label. Und links
auf
daneben,
Android? Oder?
Auf Android.
Okay.
Ein Label und links daneben hat man ein Icon. So, und das Icon wollten wir jetzt gerade 3 Pixel nach unten schieben. So, 2 Möglichkeiten. Entweder wir fassen alle möglichen Icons an, schieben die da 3 Pixel runter, aber dann kommt der nächste Designer und fragt, das sind ja 3 leere Zeilen Pixel oben. Können wir ja alles wegschneiden. Sparen wir ja ein halbes Byte oder so. Das könnte man machen. Oder man schiebt einfach das Image Drawable. Ich habe schon wieder vergessen, wie das alles heißt, runter. So, dann habe ich mal geguckt, weil ist ja alles Open Source in Java, ist ja traumhaft, kann man einfach sich Button durchlesen, Button.class oder was auch immer. Button-Class, 1000 Zeilen Code, erbt von Toggleable, hast du nicht gesehen. Toggleable, 500 Zeilen Code, erbt von Clickable, weißt du, geil. Clickable, 500 Zeilen Code, erbt von Label. Label, 12.000 Zeilen Code, macht alles. So, denkst, yeah. denkst du, kannst das da irgendwo verschieben? Nee. So, also das Label hat keine Image View oder so, das malt halt dieses Icon irgendwie. Und da war halt nicht ranzukommen. Ach, so, und in Objective-C, selbst wenn das jetzt das Pendant mit dem UI-Button gewesen wäre, der yeah. A hat ja eine Image-View und das yeah. ist irgendwie Composition und dann kann ich mich da halt auch irgendwie ranhängen und halt irgendwie Layout-Subviews überschreiben und hier ein bisschen. Und da musste ich dann halt, weil ich das halt auch irgendwie halt halbwegs vernünftig kapseln wollte, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe quasi das Icon im Hintergrund selber gemalt. Also auf dem Hintergrundbild.
Oh.
Und dann konnte ich es halt verschieben. Und ich konnte es halt, aber nach außen hat man es halt nicht gemerkt, weil ich quasi für den Hintergrund Dorbel, wie es heißt, eine anonyme Subklasse machen konnte. Und das ging dann, also die API hat sich halt nicht geändert. Großartig. Ich hatte halt nur diese Offset-Property oder sowas eingefügt. Und das ging dann halt. Und das war halt nur eine halbe Stunde Arbeit. Anstatt, ich weiß gar nicht, was besser gewesen wäre. Also was der saubere Java-Weg gewesen wäre. Vielleicht hätte ich eine Abstract Button Factory bequemen müssen, um irgendwie eine Button Factory erzeugen zu können.
Wäre es einfach gewesen, bei dem Bild 3 Pixel weiter anzufügen.
Das, aber wo dokumentiere ich denn das? Wo mache ich denn einen Kommentar in das Bild, damit der nächste Nappe, der die Scheiße übernehmen muss? Da konnte ich wenigstens schreiben, tut mir leid, ich habe alles versucht.
Ich habe jetzt gerade alles mit Icon-Fonts gemacht.
Mhm.
Und da ist mein Stack, also ich sag denen, also der Designer macht das funktioniert auch ganz hervorragend, muss man sagen. So Icon-Fonts funktionieren ganz fantastisch. Insbesondere, wenn man auch Attributed Labels hat und sowas. Also wir haben halt Abfahrtzeit, dann so einen kleinen Pfeil und Ankunftszeit und dieser Pfeil. Und es ist ja, wenn du anfängst, irgendwelche Images hin und her zu schieben an der richtigen Stelle, dann drehst du ja durch. Und es ist halt Font rein, hier, der kriegt halt das andere Icon oder kriegt den anderen Font, fertig. Und da ist jetzt, also ich schieb da gar nicht zurecht, sondern es ist halt der Designer soll sich ein Textfeld aufmachen, ein Texteditor, soll da in dem Font, in dem das alles gesetzt ist, soll er das einfach mal ausprobieren, so lange, bis es hundertprozentig stimmt, bis alle Abstände hundertprozentig stimmen. Und dann mache ich da Text, Leerzeichen, Buchstabe, Text, Punktgrößen, alle gleich. Und dann muss der das auf seiner Seite halt, und weil so dieses, wenn man, also das ist so, nach meiner Erfahrung, wenn man dann anfängt, irgendwie im Code irgendwas anzupassen, damit ein Bild irgendwie ein bisschen anders positioniert wird oder sowas, damit irgendwie, was weiß ich, was ja auch gerne mal passiert, du hast einen Kreis und das hat einen Schatten, einen leichten nach unten. Und darum fehlen quasi oben an dem Kreis 4 Pixel. Weil wenn man den jetzt, weil der Schatten unten halt 4 Pixel ist, oben gar nichts. Und wenn man den jetzt einfach zentriert, dieses Bild irgendwo in einem View, dann
ist er zu weit oben.
Dann ist er zu weit oben. Darum hänge ich da die 4 Pixel dran. Das ist, weil da fange ich nicht an, irgendwelche Rechenmethoden und irgendwelche Constraints umzubauen deswegen. Und
ja gut, das ist ja auch Auto-Layout. Also, was heißt gutes Auto-Layout? Aber das ist ja nochmal, also das Layout-System funktioniert auch anders als in dem Fall.
Ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, war kein Auto-Layout, aber weil ich will halt, wollte es natürlich auch generisch halten, dass man das Bild auch auswechseln kann, und da will ich nicht extra jetzt eine Property mit Offset von 3 Pixeln oder so, weil man es auch damit hinkriegen kann, dass man an das PNG oben noch 3 Pixel dran malt, und dann muss das der Designer halt hinkriegen. Das ist jetzt so mein Standpunkt bei sowas. Also
da muss sich dann auch jemand erinnern können, wenn das irgendjemand mal findet und sagt.
Aber das ist ja sowieso, wie dokumentiert man Arbeit von Grafikern, also so die Zusammenarbeit mit Grafikern vernünftig?
Das ist eine gute Frage.
Wollte ich auch schon seit Jahren malen. Auch so.
Aber ich würde mal einen Vortrag drüber halten.
Stimmt, kann man Experte werden.
Ich habe mein Thema. Nee, mein nächster Vortrag kommt ja bald. Da muss ich auch mal ein bisschen mich mehr reinknien.
Über?
Accessibility.
Oh, schönes Thema.
Total gut.
Ist auch sowas, womit man jeden Produktmanager in den Wahnsinn treiben kann. Wenn ihr mal euren Produktmanager in den Wahnsinn treiben könnt, einfach mal Accessibility ansprechen.
Haben wir keine Zeit für.
Ja, aber man wird, also wenn wir bei Apple jemals gefeatured werden wollen, dann müssen wir aber Accessibility können.
Ist das dein Argument? Oder sagt er das?
Das sag ich dann.
Okay. Stimmt ja auch.
Und dann so. Also bisher habe ich das noch nicht gebracht. Ich habe jetzt eh gekündigt und so.
Jetzt kannst du ja auch bringen.
Jetzt kann ich. Aber so erstmal so ein Projekt so für einen halben Monat komplett stilllegen, indem man Accessibility einbaut.
Ja, aber man kann es halt auch gleich machen. Also
das wäre die bessere Lösung gewesen, das gleich zu machen, das stimmt.
Also in vielerlei Hinsicht ist es ja. Also klar, es gibt Fälle, da ist es halt richtig schwer. Man schreibt irgendwie Quack 3 und dann wird es halt, oder Flappy Bird oder so. Ja. Dann ist es halt ein bisschen schwieriger. Aber das machen ja die wenigsten Leute. Und in der Regel ist es halt nur irgendwelche Attributed Accessibility Labels setzen.
Das stimmt.
Ende Gelände. Ab und zu mal noch ein Trade. Das ist ja 90% der Arbeit. Und die muss man halt nur am Anfang machen und nicht hinterher. Und dann geht es ja auch. Das ist halt mehr so eine Frage von Anspruch im Prinzip. Und von Awareness.
Ja.
Aber dafür erzähle ich dir das ja.
Das stimmt, wenn man es einmal, genauso wie mit NS Localizable Strings, wenn man es sich einmal angewöhnt hat.
Dann, ja, genau, macht dann man sich ein Makro für, oder so ein wie heißt das, Snippet?
Ja.
Das ist gut.
Habe ich noch nicht mehr ein Snippet für, ich mache das einfach per Autocompletion.
Ich habe jetzt beschlossen, fürs neue Jahr habe ich mir vorgenommen.
machst du ein Swift-Makro?
Nee, ich mache jetzt ja, also ich bin jetzt auch noch skeptisch, also ich mache jetzt ja gerade ein bisschen an der Codebase, die ich von dir übernommen habe.
Ja. Yeah.
Da mache ich noch erstmal noch kein Swift. Da warte ich lieber noch ein bisschen.
Ob das noch komplett wegschmeißen und das Rewrite zu machen.
Nee, aber also es gibt ja, also beim Mantle zum Beispiel du kannst nicht ein Mantle-Objekt in Swift subclassen, ohne init zu überschreiben, was nicht offensichtlich ist, ohne dass es dir wegcrasht. Von wegen, wie er das dispatcht und so weiter und so fort.
Okay.
Da gibt es noch ein paar Gotchas. Und ich will halt, also wenn ich jetzt eine App schreibe für jemanden, der mich dafür bezahlt, dann will ich auch ein gewisses Maß an Qualität haben. Und jetzt sind wir halt einfach noch in der Phase, wo man erstmal noch alle möglichen Jacks rasieren muss.
Das stimmt.
Bevor man zu irgendwas kommt. Und wie mein Freund Will zu sagen pflegt, bevor man einen Jack rasieren kann, muss man ein Rasiermesser schmieden. Und die Zeit habe ich jetzt erstmal nicht, großartig Rasiermesser zu schmieden. Und deshalb warte ich noch mit dem Swift und schmiede die Rasiermesser nebenbei in Open Source.
Wie war das, bevor man ein Yak rasieren kann?
Der Ausdruck Yak Shaving ist dir ein Begriff.
Nee.
Wenn du, das kennt man ja, man möchte.
Das kennt man ja.
Naja, das kennt man. Also du möchtest, was ist denn ein gutes Beispiel? Du möchtest einen neuen Endpoint einbauen in deinen API-Wrapper, stellst aber fest, dass alle bestehenden Endpoints halt irgendwie nur so, keine Ahnung, dass sie nicht durch einen Code-Path gehen, das heißt, du kannst jetzt nicht einfach nur einen Endpoint hinzufügen, sondern du müsstest alles kopieren, also musst du erstmal da refactoren, dann stellst du aber fest, dass der Cache nicht irgendwie thread-safe ist, also musst du erstmal den Cache thread-safe machen, dann stellst du aber fest, dass, was weiß ich, den Date-Formatter, den du da als Cache-Key benutzt, auch nicht thread-safe ist, also musst du den erstmal forken und dann geht der aber auch nicht, also schreibst dem Typen eine Issue und so gehst du halt die ganzen Schichten runter und wenn du mal einen Yak gesehen hast, das hat halt auch so. Das,
ich google jetzt mal einen Yak.
Also ein Yak ist eigentlich relativ schlank, aber es hat wahrscheinlich sogar eine Gazillion so Fellschichten, durch die man sich durchrasieren muss, bis man unten mal am Yak ankommt. Daher der Begriff, ich glaube, den hat Yehuda Katz geprägt. Dieser Ruby und Sprockets.
Wikipedia kennt nur Yak als Namen.
Mach mal Yak Shaving, YAK.
Y-Jack.
Hast du jetzt J?
Ja, habe ich.
Einen Jack rasieren. Shaving the Jack.
Ist jetzt hier ein bisschen langsamer.
Ich glaube, das ist Yehuda Katz.
So. Warum ist dieser Computer so lahm?
Ich mache das mal auf meinem Telefon. Weil
das geht schneller. Das ist, es ist,
Shaving the Yak. Oder Yak, wie auch immer. Wiktionary. Nee, es ist wohl Carl Vieri. 1983 oder schon? Oder 91? Sei es drum. Und bevor man einen Yak rasieren kann, muss man ein Rasiermesser schmieden.
Ich habe hier ein sehr schönes Bild von einem.
Das ist genau das Richtige für einen Podcast.
Ein etwas unglücklich schauendes Jack und ein Typ, der daneben mit einem Rasierapparat steht, mit einem laufenden Rasierapparat. Ja, das ist, irgendwann gab es mal so einen schönen Artikel, ich glaube, das war auf wie heißt das jetzt, dieses, wo Leute ausführlich hyperintellektuelle Fragen beantworten und dann
Quora,
genau.
Ich dachte nur zu filmen.
Antwort kann man das nicht nennen. Das ist mehr so ein Geschwafel.
Und halt so ein, wo auch die Frage beantwortet, warum dauern Softwareprojekte immer länger, als man sich vorher gedacht hat.
Das ist eine sehr gute Antwort, aber. Also es ist eine der Sternstunden von Quora, würde ich sagen. Ist das mit dem fraktalen Karte und so? Und dann stellt man fest, die Kurve hat ja viel mehr.
Genau, und wo sie von San Francisco nach irgendwas wandern wollen. Und
am Anfang, L.A. oder so.
Ja, und am Anfang beschließen sie halt, okay, ja, das sind ja nur Luftlinie 300 Kilometer. Wir schaffen pro Tag so und so viel 100 Kilometer. Also sind das 3 Tage, sind wir da, alles klar, gar kein Problem. Und dann stellt man fest erstmal, dass die Küste natürlich zerkluftet ist und die Strecke viel weiter ist als 300 Kilometer.
Das ist ja auch dieses Paradoxon oder diese philosophische Frage, wie lang ist die Küste Englands oder so? Und quasi umso näher man reinzoomt, umso verwinkelter ist die ja und dadurch wird die ja immer länger, die Küste.
Ah,
das ist ja,
okay.
Das ist eigentlich ein ganz cleverer Move, das so aufzuziehen,
ja.
Weil das die Antwort zu diesem Problem ja auch nicht ganz trivial ist.
Ja. Und ja, aber... Yuck Shaving. Okay, wieder was gelernt und wieder was vergessen. Sehr gut.
Mhm.
Ja.
Aber Swift Schnieke, oder? Also ist schon besser.
Also seitdem Xcode nicht mehr abstürzt, sobald irgendein Fehler auftritt.
Also bei mir stürzt es noch ab.
Na, hast du die neue Beta? Also die Beta 4?
Ja, ja. Ich habe noch keine Xcode-Version nicht zum Absturz gebracht, glaube ich.
Also mir fällt es im Augenblick, ich tue mich noch, also ich nehme es ja jetzt schon mit der Conversion-Methode schon deswegen übel, weil ich mir jetzt gerade überhaupt erst den Namen dieser Methode merken kann und den, wie gesagt, bis dahin immer googeln musste.
Ja gut, aber wie gesagt, Unterstrich, Unterstrich ist schon Chris Lattner für Don't Touch This.
Ja, ja, das ahnte ich schon, dass das irgendwie kommt, aber ich fand es halt trotzdem zu gut.
Wie viele Unterstriche muss ich denn noch davor tun?
Vielleicht UTF ein paar irgendwie einschlagender Blitz oder irgendwie sowas. Das, so gibt's,
das, ist, das nervt mich übrigens tierisch. Mit diesem Emoji-Support, haha.
Wieso?
Oh wow. Also, weißt du, da hat man endlich mal ein bisschen Fortschritt in Objective-C-Land und die ganzen Leute müssen ihren drauf runterholen, dass man jetzt Emojis hat. Na Mensch, als Variablennamen so. Und ja. dann kommen die Leute wie, ah, man sollte aber gar keine Emojis als Variable nachmachen. Das haben nämlich nicht die Gang of Four damals im scheiß Goff-Buch beschrieben. Kriegt schon wieder so einen Hals, dass sich die Leute mal nicht mal 5 Minuten auf das Wesentliche konzentrieren können. Und alle die gleichen schlechten, oh, ich habe hier nochmal 3 lustige Emojis ausgegraben, die man auch noch als Variablen haben. Nee, ey, das geht gar nicht. Und als String ging das ja schon die ganze Zeit. Also es ist ja nicht so, als wäre das jetzt irgendwie, in NSString konntest du immer schon deine Emojis machen.
Ja.
Zur Laufzeit ging es auch. Du konntest es halt nicht als, konntest die halt nicht quasi in einem Variablen-Namen haben. Im Compiler.
Ich habe mal mit Ulrich, habe ich mal ausprobiert, in den Springboard-Namen von einer App ein Emoji zu setzen.
Geht.
Damals ging es nicht. Also damals ging das alles, außer dass du dein Xcode-Projekt danach nicht mehr aufgekriegt hast.
Scheiße. Also du kannst es machen, aber ich glaube, Apple schmeißt dich dann beim Review mittlerweile raus.
Ah, okay.
Ich mache
jetzt bei der Nightly-Version, habe ich jetzt halt so einen kleinen, habe ich so eine Mondsichel drin, das sieht sehr süß aus.
Ja.
Es funktioniert auch perfekt in Hockey, also wenn man einen Stacktrace hat, den man in Hockey kriegt, das sieht echt süß aus mit diesen ganzen Monden dazwischen und sowas. Vielleicht so einen kleinen Sternhimmel einbauen oder sowas.
Ja, ich habe meinem iPhone jetzt einen Emoji-Namen gegeben.
Ah.
Das heißt jetzt Zylinder, also
okay.
Zylinder-Emoji. Weil vorher hieß es nur iPhone und irgendjemand hat sich beschwert, dass es nur iPhone heißt und das ist ja gar nicht einfallsreich. Ich weiß auch gar nicht, warum es iPhone hieß, sonst heißt mein Telefon immer LOLphone 3000 oder so. Da habe ich es halt Zylinder genannt. Das ist wenigstens immer das Erste. Und,
aber da fängt doch Zylinder mit Z an. So das letzte Sein.
Ja, nicht im Emoji. Apropos Emoji, ich war ja in San Francisco und da haben wir auch ein Emoji-Spiel gebaut bei dem Event, an dem ich teilgenommen habe.
Ja, das war bei einem Hack Day.
Genau, ich war
bei einem Hack Week.
Ich war bei einer Hack Week, einer einwöchigen bei Dropbox. Das war eigentlich sehr schön. Und da habe ich zusammen mit Mike Laserwalker.
Wie kommt man an den Namen?
Naja, die Mutter heißt Walker und der Vater heißt Laser.
Ich habe den schon mal gehört.
Ja, der war auch vor kurzem in Berlin und okay. Der hat eine App namens What's Applebee's gemacht. Applebee's ist...
Der war bei uns im Office. Bei
Next Big Thing. Ja, genau, stimmt. Ja. Da war er. Der gute Mike. Und der hat eine App namens What's Applebee's gemacht. Und wie kann man das, wenn man Big Bang Theory guckt, ja, dann ist man ja vielleicht ein bisschen vertraut mit der Cheesecake Factory.
Ja.
Und das ist halt so eine amerikanische Restaurantkette, ist wahrscheinlich nicht super lecker, ist auch nicht so super schön, aber gibt's halt viele und man weiß, was man kriegt. Und da gibt's noch eine, die heißt What's Applebee's. Die heißt Applebee's, sorry. Und er hat eine location-sensitive Chat-App geschrieben, wo man nur innerhalb eines WhatsApp-Applebee's chatten kann.
Eines Applebee's.
Genau, innerhalb eines Applebee's kann man mit anderen Leuten, die auch in einem Applebee's sind, chatten. Und zwar nur so. Mhm. Und
wie
da
ist dein Cheesecake?
Genau, also bei Applebee's, ich weiß gar nicht, was es da gibt. Ich stand mal vor einem in San Francisco, da an der Marina.
Und hast dich spontan entschlossen, nicht reinzugehen.
Ja, spontan entschlossen, nicht reinzugehen. Aber wenn man sich überlegt, wenn er an der Marina ist, dann weiß man schon, was er einen etwa erwartet hat. Yeah. Und die App hat er gemacht, die war ein bescheidener Erfolg, glaube ich. Und wir haben ein Spiel gemacht, wo es im Prinzip Draw Something für Emoji. Also du kriegst eine Phrase vorgesetzt, was weiß ich, Who let the dogs out oder How much is the fish oder sowas.
Ach, und das musst du dann mit Emojis nachmachen.
Du musst es in Emojis übersetzen und dann kriegt eine andere Person nur die Emojis und den Tipp, den wir noch dazu geben, vorgesetzt. Und dann
Stille Post sozusagen.
Quasi so eine Art stille Post. Ja. Und wenn beide dann, also wenn es quasi Klick macht und die Person aus dem Emoji das herleiten kann, was die erste Person gesehen hat, dann kriegen beide einen Punkt. Und das versucht man so lange wie möglich hinzukriegen. Und
habt ihr das mit CloudKit gemacht, oder?
Nee, wir haben das mit Parse gemacht.
Mit Parse? Das gehört doch gar nicht zu Dropbox.
Nee, es ging aber auch trotzdem. da habe ich halt auch so ein bisschen neue Sensibilität für, also was ich, Leute, die Ole Begemanns Blog lesen, wissen das wahrscheinlich schon, ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Aber teilweise sind die Emojis ja, wie nennt man das? So Compound?
Ja. Ich hab den Artikel gelesen.
Genau, und da hast du dann so zum Beispiel Sachen, also wenn es gibt einen magischen Charakter, wenn man den hinter eine Zahl setzt, dann wird daraus diese Emoji-Zahl, die man halt auf der letzten Tastatur hat. Das ist wirklich, ist halt quasi eine ganz normale 1.
Ja.
Und halt dieser magische Combining Character.
Ja.
Und so werden, glaube ich, in der Zukunft auch Flaggen.
Flaggen werden gemacht. Das steht dann in dem Artikel von oben.
Genau, dass man jetzt halt irgendwie FR, magisches Flaggenzeichen, schreibt und dann kriegt man halt eine Frankreich-Flagge.
Genau.
Über den Länderkunden. Was ja auch viel Sinn macht. Was aber die Frage, ob ein String nur Emojis enthält, doch relativ kompliziert macht.
Ja.
Und es gibt zum Beispiel eine Schere, eine schwarz-weiße Schere,
ja,
die man mit einem Emoji extra Charakter zu der Emoji-Schere machen kann und so weiter und so fort. Und da hatten wir dann, also in der Kürze unseres Hackdays zumindest, haben wir einfach irgendwie so ein bisschen rumprobiert. Das war, hatten wir doch große Probleme, das halbwegs sicher hinzukriegen. Also gib mir einen in eine String und ich sag dir, ob da nur Emojis drin sind. Das war gar nicht so trivial.
Das sollte jetzt aber
mit Swift besser
werden. Mit Swift, mit der latest Beta sollte das ja alles relativ entspannt sein.
Genau.
Wo man plötzlich Zeichen vernünftig auftrennen kann und so.
Genau, wo ein Character quasi ein Graphem-Cluster ist und also ein E mit einem Apostroph drin, also einem Akzent. Ja. Entschuldigung.
Es gab ja auch, kennt ihr dieses, das war auf Twitter mal relativ beliebt, so ein Tweet, der so aussah, als ob plötzlich so eine, als ob man Glitcher, so einen Crack im Screen hätte, so ein Riss oder sowas oder Dreck auf dem Display. Das wäre wahrscheinlich auch ein
genau,
Zeichen, oder?
Das ist ja, so funktioniert das ja auch. Also gibt es ja diesen Glitcher-Account auf Twitter und der macht, also mittlerweile ging das, ich war da neulich mal wieder drauf, aber früher gab es da teilweise halt Tweets, wenn du über seinen Account gescrollt hast, dann hat es halt richtig gestockt, weil halt Twitter 140 Zeichen halt als 140 Graphem-Cluster, da gibt es so ein Open-Source-Library von denen,
okay,
weil es halt richtig kompliziert ist. Du kannst nicht einfach halt in der String-Length, das reicht nicht.
Yeah.
Weil sowas wie ein Ö zum Beispiel kann halt unter Umständen auch zwei Zeichen sein, also ein O und ein Doppelpunkt.
Das habe ich mich immer schon mal gefragt, wie die das bei Twitter eigentlich machen mit der Länge von den 140 Zeichen.
Kannst du den Algorithmus durchlesen, ist nicht trivial. Und halt, was der halt Glitcher macht, ist dann halt, er macht irgendeinen komischen vietnamesischen Kringel und zieht dann da halt irgendwie 20 Akzente drüber und dann nochmal 20 Doppelpunkte und dann hast du halt diesen, so macht er halt quasi diese lange gekrisselte Linie.
Ja.
Und das sind dann halt auch dementsprechend viele Zeichen, die halt TextKit oder was auch immer ein bisschen was randommäßig abverlangen. Und ich weiß nicht, ob die Tweets, die ich jetzt vor kurzem gesehen hatte, irgendwie einfach nicht so krass waren oder ob Twitter da ein bisschen was gemacht hat. Weil jetzt geht's alles flüssig, jetzt kann man da durchscrollen und man merkt es nicht mehr. Und
oder WebKit ist da einfach besser geworden.
Das war die Twitter-App.
Ach so, okay.
Aber es gab auch mal einen Tweet, der wirklich die App gekillt hat. Okay. Also, den konnte man dann auch retweeten und da hat man, also auf der Webseite vielleicht, oder in Firefox oder so, da hatte man da viel Spaß.
Mit Kommandozeilen-Client retweetet.
Genau. Bloß nicht angucken. Wie so ein Medusa-Tweet. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war auch so ein Core-Text-Bug oder sowas.
Okay.
Da konnte man auch, also den konnte man überall anders rein tun auch, aber in...
Ja, auf Twitter hat er besonders viel Spaß gemacht.
Twitter macht's
richtig. Stimmt, ja, da gab's ja, ich erinnere mich noch, da haben sie noch ein Update rausgebracht, für, der war sowohl auf macOS als auch auf iOS.
Wenn genau, mich genau, täuscht. Das Ding.
Ja, I remember. Stimmt.
Weil dieses ganze, also diese Schriftzeichen sind einfach zu kompliziert. Ich hab's ja, wieder gemerkt, als ich am Flughafen war. Da kann man sich bei United selbst einchecken. Oder auch nicht.
Wenn man ein Ö im Buchnamen hatte.
Ja, also die Frau von Dropbox hatte mir das gebucht und die hat dann das O, das Ö einfach verschluckt und ein O draus gemacht und dann bin ich dann Shuttle gegangen, hab mein Pass gescannt. Dann sagt die Maschine natürlich, ich heiße so, wie ich heiße und für mich ist leider kein Flug verfügbar heute. Yeah. Auf Wiedersehen.
Was?
Und dann kann man sich wieder anstellen. Und ich weiß nicht, also United ist jetzt nicht so für ihren menschennahen Service berühmt, glaube ich. Hat ein bisschen gedauert.
Ich habe ja jetzt einen komplizierten Namen, das mir auch erst so bewusst geworden ist, nachdem ich heiße ja, also ich muss ja überall den Namen eintragen, wie er in meinem Pass steht. Und ich heiße Max Florian von Webel Gepp.Winde, weil geborener Winde. Das ist halt ein Namenszusatz, so heiße ich halt. So, ist jetzt halt mein Name, steht so in meinem Ausweis drin, steht auch so im Pass drin. Und ihr könnt euch grob vorstellen, wie gut Amerikaner damit umgehen können. Also ich habe auf meinem letzten Flug hatte ich von Webel Gepp Winde wirklich in einem Wort. Das war ein Nachname, so zack hintereinander.
Steht das in einem Feld auf deinem Personal?
Nee, das steht in zwei Zeilen. Da steht also von Webel und dann zweite Zeile. Ich kann mal gucken, Ausweis zumindest habe ich hier. Und jetzt muss ich das überall brav angeben. Und das ist,
Alter Scheiße.
Moment.
Das hast du aber auch nicht verdient.
Tja, das hat jeder Mensch, der geheiratet hat. Ich meine, das ist, außer du behältst halt deinen Namen.
Fuck. Das ist ja, boah, du armes Schwein.
Ja, aber Namensänderung, das ist ja sowieso mal ein Spaß für sich. Also bei der Postbank.
Erster Fehler.
Ja, das wollte ich.
Nicht, dass ich jetzt irgendwie meine.
Also heiraten, zweiter Fehler. Nein.
Bei der Postbank, ich würde gerne meinen Namen ändern. Ja, da müssen, und zwar läuft das dann praktisch läuft das dann so, dass ich mein Konto übergebe an mich selber. Also das wird, weil eine Namensänderung, also Vornamen ändern wäre möglich, aber Nachnamen geht einfach nicht.
Nachnamen, wer macht denn so?
Wer macht denn, also...
Da sind ich Sie meine, ja der ich, Erste.
Genau. Wie viel Prozent der Bevölkerung heiraten? Und dann muss aber doch dieses ganze Gewusel nochmal komplett neu gemacht werden. Also eine Schufa-Auskunft eingeholt werden, ob ich auch kreditwürdig bin und sowas.
Aber die neue Person ist ja dann kreditwürdig. Weil die neue, also bei der Schufa wäre auch eine neue Zeit
der Daten mal gesteckt. Der hat keinen Schufa-Eintrag. Der kriegt hier gar nichts. Also es ist, das hat dann alles geklappt. Aber das war tatsächlich, also es ist so von wegen, die gehen da mal hin und tippen an ihrem Computer einen neuen Namen ein, weil sie halt im Ausweis sehen, dass ich einen neuen Namen habe oder weil ich mit Heiratsurkunde dahin gehe oder sowas. Das ist, also bei der Postbank war es auch mit Abstand aufwendigst, muss ich sagen. Also es ist bei hier DKB, meinem Hauptbankkonto, da war das wesentlich unkomplizierter und sowas. Aber auch unfassbar viele so Webdienste, die...
da würde ich einfach drauf scheißen, ehrlich gesagt.
Ja, mache ich ja auch, aber es ist halt... also ich habe es halt mal ein bisschen probiert, wo es geht, wo geht's nicht. Und sowas wie eine Bahncard, da will man dann schon irgendwann mal den richtigen Namen draufstehen haben. Weil ansonsten, ich sehe mich doch schon, dass ich dann irgendwo in der Bahn sitze und dann steht da irgendein Schaffner vor mir, der jetzt aber auf Teufel komm raus heute seine Quote an so und so viel rausgeschmissenen Leuten noch nicht. Also ich meine, was ich schon gehört habe von Leuten.
Da hatte ich neulich Glück. Also ich hatte meine Bahncard auch nicht dabei. Ich wusste nicht mal, dass ich die haben muss. Weil ich gedacht habe, naja, ich kaufe ja online. Und dann sehen die ja, dass ich den hab und ich habe sie auch bezahlt. Und ich weise mich hier mit meinem Personalausweis aus. Und wenn ich die Person bin, die bezahlt hat, wie es auf dem Ticket steht, und die Person, die es bezahlt hat, der die Bahncard hat, weil ich habe ja online bezahlt und ich habe mir eingeloggt mit meiner Bahncard, dann müsste ja irgendwie diese Chain of Trust da sein. Kannst du knicken.
Da hat aber jemand die Rechnung ohne die Bahn-AGBs gemacht.
Ja, auf alle Fälle. Aber die Schaffnerin war dann, hatte irgendwie einen guten Tag und meinte dann, auf der Rückfahrt, und auf der Rückfahrt bin ich zum Glück geflogen, war das kein Problem.
Eine Freundin von mir, Anti Schocke, die hat sich mal, wie ich finde, die hat sich mit der Mobile-App von der Bahn, hat sie sich ein Mobilticket gekauft und das hat sie sich auf ihr Nexus 7 runtergeladen.
Oh oh.
Zweiter Fehler.
Und und da hat ihr tatsächlich dieser Typ, dieser Kontrolleur, hat gesagt, nö, das ist ja kein Mobiltelefon, das ist ja ein Tablet.
Was?
No way.
Und dann konnte sie nochmal ein Ticket nachbuchen.
Was?
Und es steht tatsächlich, wenn man genau nachliest, steht in den AGBs von der Bahn halt drin, dass das ein Mobil, also nur auf Mobiltelefon, bla bla bla. Und dann ist sie umgestiegen in den nächsten Zug und hat da nochmal die Ticket und so. Selbstverständlich eingescannt und so. Noch irgendwie sogar der zweite Schaffner, ach, das ist ja ein hübsches Tablet, so nach dem Motto. Und dann so, ja, ist das denn nicht, wie soll das denn verboten sein? Aber wenn du da halt, wenn
wie
du jemanden.
Wie sind die denn drauf?
Wenn du jemanden vor krass. Dir hast, der. Und
also auch diese ultra wahllose Unterscheidung zwischen Telefon und Tablet.
Ja, klar.
Die also, wollten vielleicht einfach Beamte sein.
Na, ich glaube, die haben halt irgendwann, als es noch keine Tablets gab, haben die halt in ihre AGBs reingeschrieben, dass das ein Mobiltelefon sein muss, weil sie halt sich nicht, also ich meine, kann ich jetzt auch verstehen, dass man da nicht unbedingt den Satz hinterher schreibt, oder ein anderes Gerät, was eventuell so ähnlich aussieht und bla bla bla, und dann hast du halt eventuell einen Schaffner vor dir sitzen, der einen schlechten Tag hat und gerne Leute nervt und dann reitet er darauf rum. Ein anderer Freund von mir, das war ja fast ein Klassiker, dieses, das online ein Ticket gekauft und das dann nicht ausgedruckt, sondern auf dem Laptop dabei gehabt.
Ja, ich hab's zum Glück. Chris war so nett und hat mir mein Ticket ausgedruckt, sonst wäre es.
Und das ist ja genau. Und der hatte auch, der ist, den hat es zur Weißglut getrieben, weil der hat dann so, ja, aber können Sie es denn? Ja, ja, ich könnte schon, aber ich mach das nicht. Und das ist dann halt, ja, es gibt ja auch klar funktioniert der Scanner auch von Displays, das wissen wir doch, weil wir haben doch auch mobile Tickets. Ja, ist das denn nicht? Nein, das ist nicht so. Das ist ja auch ein Laptop, das ist ja auch kein Mobiltelefon. So, also es ist
Aber kann da nicht irgendjemand mal mit einem langen Wochenende und einer guten Rechtsschutzversicherung einfach mal, also die muss man ja einen Riegel vorschieben. Ja. Und wenn die Bahn jetzt irgendwie ihr Monopol hat und deshalb irgendwie in Qualität und Customer Service irgendwie sich nicht bewegen muss, das ist ja eine Sache, aber so eine Sachen, das kann doch nicht angehen.
Ich kenne eine aus dem Bahn Social Media Team. Und
mein Beileid.
Oh je, oh je.
Also hier die und
Burnout?
Und die kotzen über sowas natürlich auch nur ab. Also das ist dann halt auch so ein, also das, die sind natürlich bei der Bahn selber nicht beliebt, diese Leute, und dass das so passiert. Also ist jetzt nicht so, dass die Aufgabe haben, ihre Leute so zu
behandeln. Das glaube ich ja auch nicht, aber es muss ja irgendwie, es muss ja in der Firma jemanden geben, der irgendwie sagen kann, komm doch mal klar hier. Also
ja,
da wird man doch mal eine interne Memo rausschicken können.
Sollte eigentlich schon möglich sein, das stimmt schon. Aber ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, da gibt es...
ich schaue mir gerade hier nochmal die Navigator-App an. Ich wollte mein Ticket nämlich auch irgendwie als Mobilticket.
Ja. Yeah.
Aber es ging irgendwie nicht aus magischen Gründen, weil ich wahrscheinlich es nicht angegeben habe, als ich es gekauft habe. Und nur weil man sich mit der Bahncard einloggt, heißt es ja nichts.
Nee, das ist jetzt ein neues Feature, das haben sie erst vor kurzem hinzugefügt, dass wenn man sich im Online-Store ein Ticket gekauft hat, dass man sich das dann auch auf sein Mobiltelefon runterladen
kann. Das habe
ich versucht. Das ist jetzt ganz frisch. Das ist,
also wie frisch? Eine Woche?
Ein bisschen älter dachte ich schon.
Also vor 2 Wochen habe ich es versucht.
Vielleicht haben sie es wieder abgeschaltet, weil es zu revolutionär war.
Was man hier machen kann, das fand ich ganz niedlich. Man kann sich hier die Tab-Bar customizen. Wo ist denn das? Man kann hier irgendwo...
Ach so, man hat so wie früher bei iTunes so dieses, dass man dann...
Ja, hier, man kann jetzt hier und dann kann ich jetzt hier so rumziehen.
Das war doch früher so ein iTunes-Standard-Feature. Also die Music-App hat das, glaube ich, bis heute so.
Ich habe die Music... Wenn ich in der Music-App 2 Songs gehört habe in meinem Leben, bin ich gut dabei, ohne Scheiß.
Ich mache die Music-App sehr, sehr regelmäßig auf, nämlich um Leuten zu zeigen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Outline-Grafiken, Icons und Solid-Graphics.
Ah.
weil dann sagen immer, also heute hat wieder hier der andere iOS-Entwickler gesagt, ach so, wie in der Twitter-App. Da habe ich gesagt, nein, das ist nicht nur in der Twitter-App so, das macht auch Apple so.
Ich frage mich also manchmal, ich würde gerne mal so User-Stories lesen. Also zum Beispiel, wer hat gesagt, als Nutzer möchte ich gerne mir die Terms of Use direkt in die Tab-Bar ziehen können. Also ich kann mir jetzt hier eine Konfiguration
machen. Bei der Bahn-App?
Ja, ja. Mit Info, Terms of Use, Impressum und Help. Dann habe ich gleich die wichtigsten Funktionen. Wenn ich mal die Terms of Use lesen möchte, habe ich die sofort. Auch schön auf Englisch. Und dann, also Terms of Use ist auf Englisch. Und dann sagt er mir, wenn ich in das Menü gehe, das natürlich in der WebView stattfindet, weil ist ja klar.
Selbstverständlich.
Dann ist es auf Deutsch.
Ach so, weil du natürlich über einen deutschen... Nee, warum? Auf
Deutsch? Genau, aber dann die Info, die ich jetzt auch nicht von Impressum unterscheiden kann so richtig, die sind aber wieder auf Englisch. Und die Help
Nee, Terms of Use, garantiert ist das total wichtig. Das hat nämlich die Rechtsabteilung gesagt, dass die irgendwie super prominent sein müssen. Und es gab wahrscheinlich also das wäre jetzt so meine Vermutung, ohne jeweils mit der App zu tun zu haben. Es gab einen dreiwöchigen internen Kampf, dass nämlich die Rechtsabteilung gesagt hat, dass die Terms of Use müssen sofort prominent sein, wenn man die App aufmacht, weil ansonsten werden wir von der Konkurrenz abgemahnt. Und dann hat irgendjemand gesagt, aber
es gibt doch keine Konkurrenz.
Aber wir haben doch, na doch,
die ja, haben. Ja, aber es gibt genug Leute, die Bahn nicht mögen.
Es gibt genug Leute, die Bahn.
Also hier sitzen allein vier.
Obwohl wir nur zu dritt sind.
Nee, die Katze.
Achso, die Katze. Sitzt sie noch? Nee, die sitzt doch gar nicht hier.
Irgendwo wird sie schon umtreiben.
Also das ist doch, da haben doch alle immer Angst. Also wo in wie vielen Apps, also so Terms of Service, wie man die einbauen musste, da sind wir noch dumm umgekommen. Aber so wie das, also aber ja, User Stories. Also ich habe irgendwann mal, was war das? Aber es sind, gibt echt, und dann gibt's natürlich auch so dieses Furchtbare, die anderen machen es ja auch so, darum müssen wir das auch so machen. Ach, ja, aber die anderen machen es nur so, weil sie nicht drüber nachgedacht haben. Ja, aber sie machen es auch so, das funktioniert bei ihnen. Nein, das funktioniert bei denen auch nicht. Lasst es uns doch. Ihr wollt besser sein als sie, dann müsst ihr bereit sein, es anders zu machen. Nein, wir machen das jetzt genauso.
Das ist so eine Kindergarten-Orientation.
Ja. Ja, wenn man nicht nachdenken will. Und wenn man es einfach haben will. Und wenn man sich keinen großen Kopf machen will, dann macht man es genauso wie die anderen. Was machst du denn so? Woran arbeitest du zurzeit? So an eigenen Projekten? Oder du
kannst du was verraten? Oder ist es alles Stealth-Mode?
Genau. Nee, ich arbeite an einer App, die betrunken macht. Fast. So wie ich jetzt gerade bin. An einer Cocktail-App. Also eine App, mit der man sagen kann, ich habe das und das und das zu Hause. Was kann ich denn jetzt machen? Oder was müsste ich noch kaufen, um was anderes zu machen?
Terpentin.
Ja, genau.
Sägespäne. Katzenfutter.
So ähnlich.
Ich wünschte, ich hätte noch Katzenfutter.
Genau. Und die App funktioniert, also die App existiert schon, ist halt für iOS 5 geschrieben worden.
Von dir auch, oder?
Nee, von halt einem Freund von mir. Und wird jetzt in Swift übersetzt. Also das Model bleibt in Objective-C, um zu switchen das und alles, was UI ist, die ganzen U-Controllers, werden halt in Swift geschrieben. Und wir sind auch schon relativ weit. Ja.
Und das geht.
Bis vor kurzem war es eher ein Kampf, weil, wie gesagt, Xcode halt ständig abstürzt. Und man weiß immer nicht so, also bei mir war es halt echt so krass, das ist wirklich, ich habe einen Breakpoint gesetzt oder es war irgendwo eine Null-Exception und dann ist es direkt dort abgestürzt und hat sich innerhalb von 2 Sekunden geschlossen und ich wusste noch nicht mal, wo was passiert ist. Also ich musste mal einen Screenshot machen, um zu sehen, was jetzt genau passiert ist.
Seit wann crasht Xcode schnell?
Bei mir funktioniert das offensichtlich schnell.
Hast du dir einen Mac Pro gekauft, damit Xcode noch schneller abstürzt?
Nee.
Ich meine, bei Xcode kennt man doch so, früher war das doch so im Vierer oder sowas, wo man dann so gesehen hat, wie so die Fenster so nach und nach so dim, 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 dim so Fenster zugegangen sind.
Leider nicht.
Das geht nicht.
Das kennst du? Das war so ein Standardabsturz. Und neulich habe ich den mal wieder gesehen. Also, er ist wieder da.
Retro-Absturz.
Ja.
Und wie groß ist die Cocktail-App? So in Lines of Code, weißt du es?
Naja, die ist jetzt, also der Originalcode ist halt ein bisschen komplexer, ich glaube auch, weil er halt...
5.0 gab es natürlich auch viele Sachen nicht, kann man wahrscheinlich schlecht vergleichen.
Genau, das kann man
halt. Aber es wäre schon interessant, irgendwie so mal ein paar quantitative...
Nee, ich kann leider nicht sagen, wie viele Lines of Codes es sind oder waren, aber also ich habe das Gefühl, dass wir das jetzt auf jeden Fall wesentlich kompakter hinbekommen.
Ist so, ich meine, bei 5 gab es überhaupt schon Literals für... Den ganz Kladderadutsch?
Nee, gab's glaube ich noch nicht. Ich glaube, das mit
oder war es noch Dictionary?
Sind Literals nicht irgendwann mal mittendrin gekommen?
Literals wusste man, glaube ich, früher, weil man das in Klang schon sehen konnte.
Ja.
Aber richtig an waren die, glaube ich, erst. Also ich weiß noch, bei der WWDC, wo Literals kamen, da saß ich live vor Ort und da wusste ich das halt schon, dass die kommen.
Okay.
Weil es halt irgendwie über Klang schon. War, aber es wurde meines Erachtens auch mit Arc.
Ach so, und dann, nee, stimmt, dann wurden, nee, es wurde, das kam nicht mit Arc, das kam nach Arc.
Aber ich meine, das war es nicht die gleiche WWDC?
Nee. Weil ich weiß, ich habe mit Arc angefangen. Ich habe ja nie was anderes gemacht als Arc. Ich bin ja die, wie heißt das, die Gnade der späten Geburt. Und Literals habe ich aber, also so diese furchtbare NS-Array, Array with Objects, bla bla bla, oder hier NS-Dictionary.
Dictionary with Objects for Keys.
With Objects for Keys, genau.
Ist ja klar. Ist ja ein Value Key Pair. Genau. Obwohl das, also es gibt ja einen Grund, warum das so ist, aber da muss man kurz drüber nachdenken, dann kommt man auch darauf, warum das so ist.
Warum?
Weil das hört ja bei dem ersten Nil auf.
Ja.
So, und wenn jetzt ein Objekt Nil ist in dieser Reihenfolge von deinem Var-Args-Ding, dann ist der Key, der danach kommt, auch mit draußen. Dann hört es einfach da auf und es endet quasi mit allem, was davor kommt. Wenn jetzt aber der Key zuerst käme und er dann mit dem Nil aufhören würde, wäre nicht mehr garantiert, dass er mit einem validen Paar aufhört. Dann wäre er mit einem Paar und einem halben enden. Darum ist das so.
Gut, das muss ich jetzt nochmal sacken lassen, glaube ich. Mhm. Aber okay.
Du willst ja quasi auf du willst ja nach einem geraden, nach einem geraden Element aufhören und nicht nach einem ungeraden, wenn eins davon nil ist. Das ist ja auch so ein beliebter Fehler. Warum ist mein Array nil? Also nicht mehr, aber früher, jetzt schmilzt er ab, ist auch schön. Aber früher hat deine Var-Achs-Funktion einfach aufgehört. Weil sie ja bei dem, der guckt ja, ob jedes Ding nil ist oder null.
Ja.
Und dann hört er auf. So.
Ah, okay.
Und wenn du jetzt irgendwie Fubar Batz reintust,
ja, okay.
Bar ist null, dann ist Batz nicht drin.
Ja, weil es nil war. Ach so, ja, okay. Aber warum es jetzt umgekehrt ist, das muss ich jetzt nochmal. Ich denk nochmal drüber nach.
Na gut.
Vielleicht kriege ich es heute im Laufe des Tages noch irgendwann nochmal hin. Aber
apropos, wie spät ist denn eigentlich? Der Max hat nämlich in 2 Stunden Geburtstag.
Oh mein Gott, stimmt. So lange müssen wir aber nicht mehr machen.
Wir spielen einfach eine Clipshow hinterher. Besten Outtakes aus einem Jahr NerdsFM.
Die Bloopers, die Rausschnitter, all die Sachen, die wir nicht mehr drin hatten.
Aber also das ist dann die Cocktail-App ist jetzt aber auch primär eine Migration auf halt iOS 8.
Genau.
Und nur sekundär Swift. Also hat niemand gesagt, lass uns doch jetzt mal in Swift neu machen, sondern es war halt mehr so der Gedanke, das auf iOS 8 zu bringen.
Nee, ich mache es ja mit Daniel zusammen, der Objective-CIO mitschreibt und er ist halt schon der Ansicht, dass man so schnell wie möglich auf Swift umsteigen sollte und deswegen schreiben wir sie jetzt eben auf Swift, um es halt zukunftssicherer zu machen auch. Und es ist halt schon nicht nur, dass es iOS 8 kompatibel ist, sondern eben auch, dass es halt in Swift dann wirklich dann so geschrieben wird. Und ich habe halt viele Sachen, wie zum Beispiel, wir wollen eben diese App ist im Moment jetzt nur für iPhone verfügbar.
Ja.
Wir wollen das auch auf iPad bringen. Und dann habe ich zum Beispiel sowas wie Split-View-Controller, die jetzt eben auch auf iPhone und iPad laufen.
Mhm.
Und das sind halt so Sachen, die noch gar nicht wirklich dokumentiert sind. Es gibt keine Stack-Overflow-Einträge darüber und man muss irgendwie wirklich alles selber ausprobieren und tatsächlich, manche Sachen haben gar nicht funktioniert bis zum letzten Beta-Update.
Krass.
Also ich hatte irgendwie...
Nur im Framework jetzt, nicht in Swift.
Im Framework, genau. Also wenn ich jetzt meinen DTV-Controller mit neuen Daten gefüttert habe, dann hat er nur auf dem iPad die neuen Daten angezeigt und auf dem iPhone musste ich quasi in View Did Appear einen Reload machen von meinen Daten. Also vom Collection View oder Table View, was auch immer ich hatte.
Ja.
Und das ist halt nicht so geil. Und jetzt funktioniert es auf einmal mit Beta 4.
Ist halt auch Beta.
Ja, es ist halt alles genau. Beta.
Aber es ist halt, also ich habe so das Gefühl, es sind auch noch mehr Funktionen zu bekommen bei Split View Controller. Aber also es ist halt so viele Sachen, die ich noch nicht gemacht habe und irgendwie noch keiner vorher gemacht hat. Und dann dauert es ein bisschen länger, aber für mich ist es halt auch ein Lernprojekt. Also die Idee ist ja nicht nur, jetzt irgendwie so eine App dahin zu bauen, sondern ich möchte dabei auch was lernen und halt nicht nur Swift, sondern eben auch noch ein bisschen tiefer ins Framework.
Ja.
Das macht ja auch mal Sinn. Also ich habe so viele Sachen selbst von iOS 7, die ich noch nicht vernünftig genutzt habe. Also hier ganzen Textkit-Sachen, die es ja nun auch schon seit einiger Zeit gibt. Und was hatte ich neulich, wo ich da wirklich so, wo ich fast peinlich berührt war, dass ich diese Methode noch nicht kannte, die mir das erste Mal über den Weg gelaufen ist. Und ich weiß es tatsächlich nicht mehr, aber das so wie das gibt's.
Replay lazy. Nein.
Declare lazy?
Replay lazy.
Achso, replay lazy. Ja, dass es das gibt, das habe ich jetzt auch das erste Mal gelernt. Aber es ist doch irgendwie, und darum sich auch mal explizit in so ein Projekt auch zu sagen, okay, wir machen das jetzt iOS 8 only, das finde ich ja, hätte ich ja echt Bock drauf, mal was iOS 8 only zu bauen. Wobei wir immerhin, die App, die ich jetzt gerade baue, die ist iOS 7 only. Das brauchte ich auch nicht lange zu diskutieren, dass man da nicht mehr iOS 6 Rückwärtskompatibilität machen. Also, oder habe ich einfach ausgeschlossen und dann wurde das halt so akzeptiert, weil sie machen selbst bei Android nur ab 4.0 oder 4.1 sogar. Und dann war, naja, kann man jetzt nicht noch iOS 6 Kompatibilität da rein dreschen. Weil das wäre ja wirklich schmerzhaft
gewesen. Nee, ich glaube, der Unterschied zu Android ist ja halt auch, dass iPhone quasi oder Apple die Leute auch dazu zwingt, das zu updaten. Also wenn man sich anguckt, wie die Verteilung ist zwischen Betriebssystemen bei Apple und Android, dann
weil haben sie ermöglichen die meisten. Es.
Ja, aber die meisten bei Android, die haben ja noch nicht mal, also die kriegen ja die Updates von ihrem Provider gepusht.
Ja.
Und die wenigsten wissen, wie man sich das selber draufpackt. Und ich weiß nicht, ich hatte halt vorher auch ein Android und ich habe ein Jahr gewartet, bis das letzte Update rauskam. Also es war halt schon scheiße. Und von daher, also ich glaube, es macht halt auch Sinn, nicht so weit zurückzugehen. Sorry.
Ja, total. Also das ist vor allen Dingen machen wir uns nichts vor, so oft testet es dann doch keiner mehr unter iOS 6. Hm. Und also du erhöhst den Entwicklungsaufwand nicht unerheblich, du verdoppelst den Testaufwand.
Also es gibt ja auch sicherlich Grenzen, die, also 6 und 7 ist ja ein größerer Unterschied als 7 und 8 zum Beispiel. So, und das ist, also 6 und 7 ist wahrscheinlich auch der größte Schritt in Sachen Aufwand, den man haben kann.
Ja, na, es gibt immer irgendwo was, wo man irgendein Feature ein schönes nutzen kann. Also was du jetzt gerade meinst, so die Anpassbarkeit hier mit dem Split-View-Controller, dass der halt auch auf einem iPhone vernünftig funktioniert, das erspart dir schon unfassbar viel Code und sowas. Und wir hatten dann ja auch teilweise Spaßprojekte, wo so, wir wollen jetzt doch noch sogar, ich weiß nicht, ob iOS 6-Kompatibilität, und das müssen wir aber nicht sofort haben, sondern es reicht auch, wenn wir das dann nur bis Version 1.1 haben und dann könnt ihr das wieder rausschmeißen. Also so wirklich so, ja okay, es ist jetzt für einen Moment drin, also ihr müsst jetzt die Arbeit machen, um iOS 6-Kompatibilität herzustellen, aber dann schmeißen wir es eh wieder raus. Also dass du jetzt schon jetzt weißt, dass der Code nur für die Tonne schmeißt und sowas. Und das habe ich zum Glück jetzt alles.
Wo wir gerade dabei sind, in Overcast ist es ja so, dass wenn du ein iPhone 4 hast und damit auch quasi von iOS 8 ausgeschlossen bist,
okay,
dann kriegst du, also Overcast hat ja einen In-App-Purchase von 5 €, wo man dann diese ganzen Zusatzfeatures kriegst. Und er hat jetzt schon gesagt, okay, also Marco Arment, iOS 8 gibt es halt only dann, also er hebt es dann halt an, sobald es raus ist, und damit ist das iPhone 4 raus. Dafür kriegen die jetzt aber den In-App-Purchase quasi aufs Haus. Also sie brauchen den nicht kaufen, sie kriegen die Features so, damit sie jetzt quasi nicht 5 € ausgeben und dann in 2 Monaten dastehen.
Ah, okay.
Was doch eigentlich eine ganz netter Move ist.
Das stimmt. Wobei ich ja von Overcast ansonsten, also er hat ein paar Sachen, hat er super gemacht.
Mhm.
Ich gucke mir jeden Podcast-Client an, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Also was geil ist, ist der Import von Podcasts aus anderen Apps.
Mhm.
Da hat er, glaube ich, auch richtig gut mit denen zusammengearbeitet, mit jedem einzelnen der Macher. Weil das war so, dass du hast einen Import-Button, ja, ich möchte gerne meine Podcasts aus Castro importieren.
Mhm.
Und dann geht Castro direkt mit dem richtigen Dialog auf und du brauchst nur noch sagen, ja, mach das jetzt in Overcast wieder auf.
Mhm.
Und dann werden die importiert. Das hat er echt toll gemacht. Und halt überhaupt so diese, wenn du die App das erste Mal startest, da hast du ja sehr, sehr viele Podcast-Clients, die dich einfach so, ja, viel Spaß. Wenn du nicht weißt, was ein Podcast ist, dann hast du jetzt halt Pech gehabt. Und er hat da so eine, wie ich fand, relativ hübsch gemachte, also Marco Arment ist jetzt nicht unbedingt ein Designer, relativ hübsch gemachte Podcast-Übersicht.
Aber da waren ja Pacific Helm dran. Also ich weiß nicht, ob die mehr gemacht haben als nur das App-Icon, aber
okay,
die sind ja auch...
Gerade das App-Icon finde ich ja ehrlich gesagt, naja.
Ich habe so ein, ich kann es nicht genau sagen, also es gefällt mir schon gut, aber ich habe irgendwie so ganz harte so DDR-Vibes oder so in diesem Icon. Ich glaube, das sind ja diese dicken Linien mit diesem Orange. Ich kann es nicht genau, aber es ist halt so ein... DDR ist auch nicht das richtige Wort, aber...
FDJ.
Ja, nee. Also ich bin ja da gerade so geboren. ich habe da ja eigentlich nicht so viel mitzureden. Aber an irgendwas... Also es sieht schon gut aus, aber es sieht halt auch irgendwie so ein bisschen... Es hat halt so ein... Wie nennt man das? Arbrü? Also so Outsider-Kunstmäßigen... Also es sieht halt sehr von wegen, hätte ich auch gekonnt, aus.
Und ja, das
und nicht unbedingt in so einem Pollock, sondern mehr in so einem, weiß der Geier was, Style. Also das hätte ich wirklich selber gekonnt, so nach dem Motto.
Ich hab so gedacht, dass, also so meine Assoziation war, da hat jemand das Castro-Icon aus dem Kopf nachgebaut in PowerPoint.
Es gibt ja auch, also es gibt ja auf Dribbble, sieht man ja auch, wie sie dieses Makro, dieses Raster darüber legen.
Ja. Yeah.
Und das passt halt genau. Es liegt halt auch alles auf Maß. Aber es ist ja auch gut. Also es ist ja nicht so, dass es, also da muss man auch drauf kommen und so weiter und so fort.
Ja. Yeah.
Und ich glaube, es liegt einfach nur an diesem Orange, dass mich an irgendwas, oder vielleicht ist es in die BSR. Ich weiß es nicht. Orange ist halt auch so eine, ich meine, ich habe ja mal für eine orange Firma gearbeitet und so, und da ist man ja, das lässt einen ja nicht mehr los. Was sagst du denn zu dem, das kann man bei hier ja gut gebrauchen, dieses, ich erst jetzt mal eine große Pause, damit die Leute, die 5 Euro ausgegeben haben, auch wissen, wofür. Da gibt es hier so ein Feature.
Sehr schön. Aber die Leute, die 5 jetzt Euro ausgegeben haben, die wissen jetzt ja gar nicht, wovon du sprichst.
Ja, genau.
Was war denn da? Pause?
Pause? Also es gibt ein Feature in der App, das die leisen Stellen entfernt, also automatisch kürzt irgendwie.
Genau.
Und das ist doch ganz cool. Also das war auch das habe ich gesehen und habe ich gesagt, zack, 5 Euro, was war der Geiz?
Also ich habe bisher die 5 Euro noch nicht ausgegeben, ich war bisher noch geizig. Und man kann sich ja pro Podcast für 5 Minuten lang jedes Feature ausprobieren.
Ja.
Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich das gepeilt habe. Also hat mir jemand auf Twitter zum Glück geschrieben, danke dafür. Und
der steht aber schon direkt drüber, also so ist nicht.
Ja, ich hab das noch gefragt, bevor ich die App aufgemacht habe.
Okay.
Oder ich weiß es nicht mehr, aber. Und ich habe bisher noch keinen Podcast gefunden, bei dem es wirklich was gebracht hätte.
Also was halt ein bisschen doof ist, also man in den Settings, da gibt's relativ versteckt so eine Auflistung. Da steht jetzt hier, Smart Speed has saved you an extra one day beyond speed adjustment alone. So, das ist aber auch nur, weil ich halt irgendwie im Flugzeug eingeschlafen bin und der halt durchgepowert hat. Und ich würde mir, also ich bin ja schon daran interessiert, irgendwie zu wissen, was mir das bringt, so eine Lebenszeit. Yeah. Aber ich habe jetzt ja auch schon versucht, irgendwie geheime Long-Press-Swipe-Gesten zu machen. Ich kann diesen Counter irgendwie nicht resetten. Würde aber schon ganz gern wissen, bei welchem Podcast lohnt es sich. Also wie viel Lebenszeit kriege ich wieder, wenn ich Nerds FM, also ich höre ja Nerds FM nicht, ich hab wirklich Besseres zu tun. Aber ich war ja auch schon live dabei. Wie viel Lebenszeit spare ich, wenn ich jetzt irgendwie dies und das damit höre? Und es wäre schon schön, wenn man das zumindest pro Episode hinterher sehen könnte.
Das wäre cool, ja.
Er macht das halt live, er macht das ja nicht.
Ja, vorher. aber da ist das ja irgendwie so, ich spiele das jetzt mit 1,05-facher Geschwindigkeit ab. Oder, also bei den Sachen, bei denen ich es ausprobiert habe, da war nie nennenswerte.
Ja, aber 1,05, das rechnet sich schon. Also teilweise war es bei mir auch 1,2. Es kommt natürlich immer darauf an, also er hat ja wahrscheinlich einen 5-3 Sekunden Buffer, in dem man das macht. Kommt natürlich von Buffer zu Buffer unterschiedlich an, nicht wahr? Von daher müsste man das schon auf einen ganzen Podcast sehen, aber im Endeffekt geht es ja wirklich um die Leute. Also manche Leute reden halt am Stück und manche Leute lassen große Pausen.
Wie ist das? Ich habe ja dein ehemaliger Arbeitgeber Rob, Soundcloud, hat ja auch eine neue App rausgebracht.
Haben sie.
Hast du gar nicht? Haben sie.
Ich habe ja den Initial Commit in diesem Repo gemacht.
Ja, du warst noch dabei, als das...
Also es waren etwa so Initial Commit, Add Reactive Coco, Tschüssikowski, Rinjahan.
Wie die meisten Projekte halt so.
Ja, wie ich das so mache. Obwohl, jetzt hast du ja Reactive Coco eingebaut. Jetzt muss ich das ja ausbaden.
Genau, jetzt musst du es ausbaden.
Aber du hast Soundcloud benutzt und?
Ich hab die Soundcloud-App benutzt und sie haben, also ich finde sie ganz hübsch geworden. Ich finde es sind sehr schöne Screens dabei. Mhm. Also gerade der Play-Screen, also der Play-Bildschirm, der ist sehr, sehr schön. Und ich finde so, die Listen und so, die fallen ein bisschen dagegen ab. Nicht, dass die hässlich wären oder sowas, aber da hat man irgendwie das Gefühl, so dieser Play-Screen ist der, wo es so richtig reingehauen hat.
Die haben halt auch so ein bisschen so das Facebook-Problem. Wenn du jetzt Mike Matters bist und nur wunderschöne Freunde im Silicon Valley hast, dann hast du natürlich immer einen schöneren Homescreen. Oder wenn du jetzt hier nur irgendwie Leuten folgst mit richtig schönen Artworks.
Klar.
Und gerade, also das, was mir immer so ein bisschen auffällt, wenn du halt einen Artwork hast mit Text drauf, da ist der halt oft genau an der falschen Stelle gecroppt. Und dann hast du halt da so halben Text. Das gibt sich ja wahrscheinlich.
Aber ich finde die Scrubbing-Funktion so geil. Und ich finde sie so geil, weil ich so seit Jahren mit so einer, also gerade für Podcast-Client wäre so eine Scrubbing-Funktion, wie sie die Soundcloud-App hatte, super. Weil man halt, man hat diesen festen Punkt, also man hat diese Nadel quasi, die an einer festen Stelle bleibt und man scrollt die Soundwave da drunter weg. Also dass man sich wahrscheinlich, wenn man so relativ gut Handbewegung an für 10 Sekunden zurückscrollen oder sowas.
Ja.
Und meistens hat man ja doch bei den meisten Podcast-Client hat man oben diesen furchtbaren kleinen Slider, der zwischen Anfang und Ende der Sendung slidet.
Und das sind höchstens 300 Pixel breit.
Genau, wo man dann pro Pixel im Wesentlichen 20 Sekunden springt und man immer die Wahl hat zwischen, okay, ich habe eine 3 Sekunden zurück oder eine 3 Minuten zurück Funktion quasi. Und da finde ich diese Scrub-Funktion ganz großartig.
Ja, also Kasper und Mike, ich glaube, die haben das zumindest diesen Teil verbrochen. Die haben sich da auch wirklich, also schon nice, kann man nicht anders sagen.
Und wer jetzt mal sich ausrechnet, wie lange Rob schon nicht mehr bei Soundcloud arbeitet.
Naja gut, ich kenne dann die Leute noch. Also es ist ja nicht so, dass die Waveform erfunden wurde, als ich da gegangen bin.
Nee, aber die Leute können sich ausrechnen, wie lange an diesem Projekt schon gearbeitet wird.
Ja, aber das kann man, also als ich da angefangen habe, da war das noch nicht die neue App. Das war mehr so ein bisschen exploratives Arbeiten mit Reactive Coco. Und man weiß ja, wie das ist. Wir machen einen Prototypen, also den chippen wir jetzt doch. Also es war mehr oder weniger. Also das ist jetzt, das Repo, das ich da gemacht habe, hat nichts mehr mit der App zu tun. Also wenn da noch eine Zeile Code übrig geblieben ist.
Naja, aber wie lange sowas dann halt auch teilweise braucht.
Klar. Aber ich meine, das hat man ja gesehen, wann das letzte Update davor kam. Also das ist jetzt ja kein Geheimnis, dass es ein bisschen gedauert hat. Aber ist schon schön geworden. Kann man nichts. Mal davon abgesehen, dass jetzt hier gerade rummuckt bei mir. Aber es liegt wahrscheinlich mehr an deinem WLAN. Was ist eigentlich ein Famukismus?
Ein Famukismus?
Aha.
Ich hab mal ein Kommandozeilentool gebaut, was einfach zu merken, also das war gar nicht nur ein Kommandozeilentool, sondern damals TM, als ich noch PHP gemacht hatte und es geschah zu einer Zeit, als jeder noch sein eigenes CMS bauen musste, habe selbstverständlich auch ich mein eigenes CMS gebaut, was wir damals auch in der Firma, in der ich war, auch regelmäßig eingesetzt haben. Und da gab es natürlich ein Userverwaltungssystem, weil selbstverständlich braucht jedes CMS ein Userverwaltungssystem. Und das hatte eine Passwortgenerierfunktion. Dass einem, damit man nicht immer so seine Standardpasswörter verwendet. Also man konnte natürlich auch sein Standardpasswort verwenden, aber es hatte auch die Möglichkeit, dir einfach ein Passwort vorzuschlagen. Und ich habe da so das so aus Standardsilben, die man so öfters mal sieht, halt irgendwie sowas zusammenbaut. Ich glaube, heute heißt das Pronounceable oder sowas. Also es gibt ja.
Ja, aber tatsächlich Pronounceable ist auch ein sehr dehnbarer Begriff.
Aber Famukismus ist.
Famukismus ist super.
Famukismus ist total pronounceable. Es war dann halt so muss und, also es war sehr oft aufs Deutsch angelegte und sowas. Und es hat dann so Chen und Lein und hat halt so ein paar übliche deutsche, das ist auch so ein bisschen so wie so, könnte ja Famukismus.
Naja.
Könnte jetzt auch ein Tier sein, theoretisch oder sowas. Oh, guck mal da, ein Famukismus.
Das ist mehr so ein freudscher Geisteszustand, hätte ich gedacht.
Hätte ich auch gedacht. Das könnte natürlich auch sein.
Wenn man in der analen Phase irgendwie.
Tut mir leid, Herr von Webel, es ist Famukismus. Machen Sie sich noch ein paar schöne Wochen.
Schilddrüsenunterfunktion oder Famukismus, das waren so meine.
Ja, so nachdem du jetzt mein WLAN-Passwort hier verraten hast.
Ich hab extra die 2 Zahlen. Übrigens, wo war das? Ach genau, als ich aus San Francisco wiedergekommen bin, nicht dieses Mal, sondern das vorletzte Mal, da habe ich meine SIM-Karte irgendwie zerschrotet und musste dann mir eine neue bestellen von Simio. Übrigens, so 2 Sachen. Erstens, das habe ich gemacht und dann hatte ich hier kein Internet. Also bin ich mal von deinem Haus abgehangen und habe den WLAN geschlaucht, weil ich hier in der Gegend war. Und jetzt hat mir Simio eine neue SIM-Karte zugeschickt. Also jetzt vor einem Monat oder so. Und du hattest ja mal erzählt, dass deine Kongstar-SIM-Karte da oben keinen Text drin hat.
Genau, so. Hatte sie früher. Die neue hat leider. Es scheint kein System dahinter zu sein. Also ich habe dann irgendwann mal eine neue SIM-Karte bestellt, weil ich die alte verloren hatte.
Ich würde ja träumen davon, da nicht zu haben. Weißt du, was bei mir jetzt da oben drin steht? Netz.
Was?
Ja, was soll denn die Scheiße?
Da steht Netz?
Ja, voll assi. Was hast du denn? Ich habe 3 Netz. Also ich finde ja, das war auch mein persönliches Highlight von iOS 7, dass sie halt einfach mal die Maßeinheit Balken für Netzwerkstärke durch so Kringel ersetzt haben.
Punkte. Aber,
ja, naja.
Ich habe 3 Punkte.
Also ich habe jetzt 2 von 5 Netz. Was soll denn? Also das ist doch auch nicht so, also die sitzen doch, das ist ja schon für den deutschen Markt.
Ja.
Wenn man da Netz reinschreibt, dann weiß man, oh, diese SIM-Karten, die gehen nach Deutschland. Wie viele Anbieter können denn da, also sitzt da jetzt jemand und macht SIM-Karten für den deutschen Markt, weiß aber überhaupt nicht, wo die landen können. Und will deshalb halt nicht das Simio reinschreiben. Oder?
Ne, die haben doch, E-Plus, die haben doch allein so 3000 Untermarken.
Also ich hätte, also es wäre mir lieber, wenn der E-Plus oder Kongstar oder...
Apropos, das aber es gibt auch so Tools, mit denen kann man das austauschen. Mhm.
Ja, da kann man sich auch noch Emoji reinpacken.
Ja, ja, Pile of Poo.
Ja, alles nur nicht Netz. Vielleicht gibt's... Das wird, nee.
Ja, aber also bei Kongstar ist das auch eine Frage.
Nee, ich weiß, was ich mache. Ich mache mir da einfach, da kann man doch auch Bilder reinmachen, oder?
Bilder? Na, ach, stimmt, das gab es früher mal, so, dass man da seinen Netzbetreiber...
Bei Yamba konnte man sich so runterladen. Weil dann mache ich mir einfach noch mehr so eine Kreise da rein und habe ich höchstens 5 von 10 Kreisen oder so. Das wär's. Und da habe ich immer schlechtes Netz.
Das bist du bei so mir, du hast doch immer schlechtes Netz.
Ja, ich telefoniere auch nicht, also es soll mir nur recht sein. Wenn jemand meine Telefonnummer hat, bitte schnellstmöglich wieder vergessen. Ich möchte mit niemandem telefonieren.
Aber auf jeden Fall bei Kongstar, um es jetzt nochmal kurz, meine erste SIM-Karte hatte keinen Netzbetreiber
drin.
So einfach nur, das war so wie in der Apple-Werbung quasi, 3 Punkte, also 5 Punkte und dann halt das WLAN-Zeichen hinten dran.
In der Apple-Werbung hat man immer richtig guten Empfang.
Ja, das sowieso. und da ist es auch immer nur 42. Und dann habe ich halt eine neue SIM-Karte gekriegt und dann stand da Kongstar drin, weil meine alte kaputt gegangen ist. Dann habe ich gedacht, okay, in der Zwischenzeit haben die jetzt wahrscheinlich irgendwie eine Batch noch, keine Ahnung. Also die erste, die ich hatte,
da stand auch
nicht Kongstar drauf und so. Die war halt total ungelabelt.
Die hier ist auch weiß, glaube ich. Ich sehe sie gerade nicht, weil sie im iPhone ist. Aber.
Und dann halt, naja, okay, jetzt ist die Zeit halt vorbei. Und dann hat meine Frau, die ist auch zu Kongstar dann gewechselt. Und die hat jetzt eine SIM-Karte ohne Netzbetreiber.
Vielleicht soll ich auch zu Kongstar wechseln.
Du hast eine 50-50-Chance, so nach meiner bisherigen...
Was kostet denn nur die SIM-Karte? Dass ich einfach mal quasi die SIM-Karten-Lotterie eine Runde mitspiele, um zu gucken, ob ich einen String habe oder nicht da oben.
Also eine Ersatzkarte kostet, glaube ich, 15 Euro oder 20 Euro. Und die ursprüngliche Karte kostet, glaube ich, so 10 Euro. Ich weiß es nicht, steht auch bei denen auf der Webseite drauf.
Vielleicht rufe ich auch mal den Simio-Service an, ob die mir ein Ö da reinballern können.
Nötz?
Nötz. Nötz FM.
Kommst du aus dem Osten?
Nötz. Ja, also ich rede nicht, ich sage 11, aber ich sage nicht Nötz.
Oh Gott, das ist...
11 reimt sich halt auch mit 12. Das ist viel besser. Genau. 11, 12, was soll denn das?
Das ist ein traumatisches Erlebnis von mir, dass ich mal an die... von Frau Springer, meine Klassenlehrerin in der dritten und vierten und fünften, glaube ich noch, die mich irgendwann mal nach einer... Aber auch wirklich so in die Falle hat reintrappen lassen.
Swift.
Nämlich... Swift. die mich nämlich nach vorne geholt hat an die Tafel nach dem Diktat, dass ich doch mal 11 an die Tafel schreiben soll. Ich habe dann... 11. Und die ganze Klasse selbstverständlich.
Lehrer sind schon irgendwie...
Manche Lehrer sind echt Arschlöcher.
Ja. Komm, stell dich doch mal bloß, Max.
Ja, genau so. Hier, mach mir aus... Ja, du hast bis vor 2 Jahren in Russland gelebt. Machen wir uns doch mal alle darüber lustig, dass du keine richtig gute Rechtschreibung hast. Das ist pädagogisch bestimmt wertvoll.
Und dann wundern sie sich... Naja. Lehrer ist auch so ein Beruf.
Mein Schwiegervater ist Lehrer.
Aber
der ist bestimmt ein guter Lehrer.
Ich habe ja...
Also glaube ich wirklich.
Ich würde ja... Also wenn man nicht auf Lehramt studieren müsste... Und also die Ausbildung beim Lehrer turnt mich halt schon so massiv ab. Aber so von dem
möchtest
Beruf...
Möchtest du Lehrer sein?
Naja, ich habe halt immer so... Was mich halt immer richtig ärgert, wenn ich irgendwas sehe, zum Beispiel die Simio-App,
ja,
wo ich mir denke, das kann ich aber besser.
Ja.
So, und die Simio-App, wo wir gerade da bei dem Thema sind, diese Simio-App kriegt nicht gebacken, mal mein Passwort in der Keychain zu speichern. Jedes Mal. Und das Simio-App ist dann halt so irgendwie, weißt du, man ist irgendwie...
Ja, aber das kriegen auch die meisten Apple-Apps nicht
Man
hin.
Wird irgendwie entführt und ist irgendwie in einem Kofferraum und muss gerade so einen Notruf absenden und hat kein Guthaben und muss sich dann irgendwie mit einer Arschbacke da einloggen und dann will sie das Passwort wissen. Oh, kriegt's doch mal gebacken. Also das ist doch nicht so schwer.
Das ist bestimmt auch eine Produktanforderung, dass das Passwort nicht speichern
darf. As a user, with a Keychain, sowas. Also regt mich die, wenn hier irgendjemand von Simio zuhört oder Simio-Kunden können, also das geht einfach nicht klar. Das ist ja, also wirklich, Keychain.
Ich hab mal, ich hab...
Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, sowas regt mich halt auf, wenn ich irgendwas sehe, was scheiße ist, was ich als Unbeteiligter irgendwie in 5 Minuten besser machen könnte. Und Lehrer war halt auch immer sowas. Also da ist ja auch Arbeit dabei, aber teilweise ist es nicht so schwer, besseren Unterricht zu geben, als ich ihn hatte in meinen jungen Jahren.
Ja.
Und
Ich glaube, es ist echt schwierig, motiviert zu bleiben, weil du halt jedes Jahr das Gleiche unterrichtest. Ne? Also du hast zwar unterschiedliche Menschen vor dir sitzen, aber es ist halt immer der gleiche Inhalt.
Und Schüler können auch echt Arschlöcher sein.
Genau.
Ja, also das stimmt natürlich.
Also was ich mich noch erinnere, wir haben echt, also einen Lehrer, den haben wir echt gebrochen, würde ich sagen. Der ist wirklich mal heulend aus der Klasse rausgegangen.
Das ging uns genauso vor.
Und das ist, ich hatte damit nichts zu tun.
Ja, nö.
Ja. Name vergessen.
Herr Hübner. Ich hoffe, Herr Hübner hört nicht zu.
Ich hoffe auch, das tut mir leid. Also ich hatte damit nichts zu tun. Das war Madeleine, die das gemacht hat. Also ich war ja so immer eher brav, aber da waren echt...
Du hattest nach der Elf-Nummer dein
nach
eigenes
der
Trauma.
Hatte ich nur noch eine Ecke gesessen.
Da konntest du nicht mehr austeilen.
Ja, das ist spätestens seitdem ist das vorbei. Aber mit diesen Keychain-Sachen, ich habe ja hier so zu Hause so eine ELV furchtbar Anlage. Also die,
wovon reden wir?
Das ist so ein elektronisches Lastschriftverfahren.
Das, was man sich so auf die Heizung drauf, damit man die Heizung programmieren kann, sozusagen.
Ach so,
also man
ja.
hat so ein, ich habe so einen Würfel irgendwo im Flur
Smart
stehen.
Home.
In ja, theoretisch. Und weil hier so die Dämmung der Wände nicht so doll ist und gerade im Winter, also so dieses, man will halt nicht immer überall die Heizung laufen lassen, das ist, und die haben auch eine App, und bei der App musste man sich jedes Mal einloggen. Die hatte dann immerhin diese Option, dass das Passwort automatisch eingetragen wird und dass man sich nur noch auf Anmeldung drücken musste. Und dann haben sie eine neue Version der App gemacht, so kompletter Rewrite. Und dabei ist das dann rausgeflogen, sondern ist immer sofort eingeloggt gewesen. Und da habe ich tatsächlich ein Sterne-Review gelesen, so, wie, jetzt automatisch immer einloggen, dann muss man sich ja händisch jedes Mal ausloggen. Denkt ihr denn gar nicht an die Sicherheit? Und dann wirklich drei Ausrufezeichen hinterher und dafür dann ein Stern. Also es gibt Leute, die wirklich darauf bestehen. Und die Amazon-App, die verlangt ja auch jedes Mal, wenn ich bei Amazon, ja, Staubsaugerbeutel, gib mein scheiß Passwort ein.
Ich meine, gerade Simio müsste doch in einer Position sein, wo sie es irgendwie ein bisschen, also sie sehen ja unter Umständen sogar, dass ich quasi direkt an dem Gerät bin, weil ich über ihr 3G Internet connected bin und so weiter und so fort, über die IPs und so, das muss doch irgendwie gehen. Also gerade die müssten ja so Two-Factor-mäßig eine richtig nice Lösung machen können, wo die App von alleine erkennt, wer da angemeldet ist.
Darum macht sich doch sowieso keiner Gedanken.
Ja, natürlich machen sie sich darum keinen Gedanken, aber da geht es ja auch nicht um Qualität. aber es ärgert mich halt hier.
Ja.
Was mich auch noch ärgert, sag mal, du kennst doch immer ja alle Leute. Kennst du jemanden bei der BVG?
Die BVG-App ist die schlimmste, oder?
Die BVG-App ist richtig scheiße. Aber ich habe so ein kleines Guilty Pleasure in der BVG.
Was?
Ich habe jetzt in letzter Zeit, also mein Telefon steht ja auf Englisch.
Ja. Yeah.
Primär, weil ich halt schlechte Lokalisation halt nicht ausstehen kann.
Ja. Yeah.
Und nachdem, wo ist mein Wasser, mir mal geraten hat, ich soll es doch bitte auf Facebook schätzen, habe ich gedacht, komm, Junge, ich mach auf Englisch. Und jetzt ist halt meine BVG auch auf Englisch und das geht, also die ist jetzt auf Englisch nicht schlimmer als auf Deutsch.
Wer weiß.
Aber wenn man sich wenn man sich ein Ticket kauft bei der BVG, ja, ich kaufe mal hier ein Ticket, warte, da gehe ich erstmal hier auf Tickets, dann klicke ich auf Buy Tickets, da kommt jetzt hier eine Auswahl von Sachen, die ich mir kaufen kann, verschiedene Arten Tickets. Dann nehme ich einfach mal hier Single-Ticket, Klammer auf Einzel-V-Ausgleich, Klammer zu. Jetzt muss ich mir einen Startort auswählen.
Genau, das kriegt man nicht hin, schade, dass diese Telefone nicht sowas wie GPS oder sowas
haben. Und ist auch nicht so, als gäbe es hier nicht irgendwie GPS-Funktion und der würde mich nicht orten in einem anderen Tab. Nee. Ich gehe mal hier auf Startort. Warum das jetzt einmal auf Deutsch ist, weiß ich auch nicht.
Weil das ein komplett, ich sag's dir, weil das ein Webview ist.
Nee, das ist kein Webview. Das ist okay. Wirklich kein Webview. Und jetzt mache ich mal hier, wo bin ich denn hier? Na, sagen wir mal, ich bin am Alexanderplatz. Tun wir mal so. Also Alex. Ah, das ist ein schlechtes Beispiel. Manchmal. H-U. Hau habe ich jetzt. Mhm. Haus am See. In Brienensee. Schweizer Haus in Neuenhagen. Gertrud Feiertag Haus in Kaput. Das Bayerische Haus in Potsdam. Das Deutsche Haus in Burg. Das Deutsche Haus in Döbern. Das sind alles nicht Orte im Tarifbereich AB, wenn ich das mal sagen darf. Da kann man überhaupt.
Kannst doch ABC buchen?
Ja, selbst wenn. Liegt irgendwie Zossen in ABC? Das sind Orte, von denen habe ich noch nie, also ein bisschen einschränken könnte man es doch mal, davon abgesehen, dass ich schon AB ausgewählt habe. So, Hauptbahnhof Lübben, Worms Hauptbahnhof, also Worms gibt jetzt wirklich nicht mehr in HWC. Hauptbahnhof Chemnitz, Dessau, Eberswalde, Hannover, Döbin, Magdeburg, Lübben, Washingtonplatz, / Hauptbahnhof, fast, Pforzheim Hauptbahnhof, da ist Hauptbahnhof nicht mehr ausgeschrieben, Hauptbahnhof Hafen in Potsdam, Cottbus, Saale,
Halle, Saale, Schwerin, Brandenburg. Die Adressdaten eingekauft.
Neustrelitz, ah, hier unten, Hessen U-Bahnhof, Hauptbahnhof Tief, naja, so, okay, mach ich das mal, so, kaufe ich mir jetzt hier irgendeinen Scheiß, S&U Bahnhof Alexanderplatz, meinetwegen. Gültig ab, now, continue. So, jetzt muss ich hier mein Payment auswählen. Habe ich schon gemacht, Kreditkarte. Kriege ich jetzt alles nochmal, so, dann gehe ich auf Buy. Und jetzt geht hier so eine richtig eklige Webview an. das ist jetzt hier schon die nice Version. Das haben sie vor kurzem geupdatet. Früher war die halt nicht auf Mobile
Gott.
Größe, sondern
nicht auf Mobile.
Nein, da musste man erst nochmal so reinzoomen. Und dann musste man da seine, also der speichert die Kreditkarte, aber der speichert nicht diesen drei Ziffern-Code auf der Rückseite.
Ja, diesen Verification-Code, natürlich.
Den muss man von Hand angeben. Mittlerweile haben sie es, also das ist wie gesagt ein absoluter Quantensprung. Jetzt kriegt man hier nämlich so ein Feld, wo man direkt nur noch Zahlen eingeben kann und so. Das ist alles ganz neu. Wenn man dann jetzt hier eingibt, ich kaufe mal eben, was soll da jetzt?
Okay.
So, dann,
Flattert uns bitte, wir haben gerade...
Ja, ich habe gerade 2,60 ausgegeben. Jetzt muss aber auch mal... Genau. So, und jetzt muss ich nochmal Verified by Visa machen.
Oh Gott, nein.
Und jetzt muss ich wieder von Hand reinzoomen, wie so ein Mensch. Und jetzt kriege ich eine SMS-TAN. Und die SMS-TAN, die ich da kriege, die ist natürlich auch nicht etwa so gemacht, dass man in dem kleinen Fenster da oben lesen könnte, was denn die SMS-TAN ist, also der Code. Nein, 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 da steht erstmal, Ihre SMS-TAN für die Zahlung bei BVG Berliner Verkehrsbetr über 2,60 Delta SZ, das war wohl mein Eurozeichen. Unicode is a bitch.
Naja, ich meine, jetzt bei Visa, dass die jetzt noch nicht aufs Eurozeichen
nee, aktualisiert haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, das liegt an der Sparkasse. Und dann gebe ich das hier ein und dann habe ich meine Fahrkarte und meine gesamte Menschenwürde verloren. Dann, das ist der schönste Teil, das ist halt, warum ich das immer mache. Dann kriegt man nämlich eine E-Mail von der BVG, vom Online-Shop, eine Order Confirmation. Und die ist halt, haben sie versucht, clever zu sein, in der Systemsprache. Also die gucken halt, mein Telefon ist auf Englisch, ist die E-Mail auf Englisch oder sowas ähnliches zumindest. Dear Mr. Böhnke, many thanks for your order of the 26th July 2014. The delivery occurs immediately after him sent to this email. We thank for your trust. In the following again your information in the overview. Dann kommt hier sowas reingepastet, das ist dann korrekt, weil es wahrscheinlich irgendein Payment Provider da reingepastet hat. La-di-da-di-da. The general terms of business are valid it. Please stay follow. Das war all caps.
Please stay follow
is all caps. This email serves merely the confirmation of the entrance of theirs. Order and still puts no acceptance of your offer on and one. Off bill of sale. Yours sincerely, their BVG.
Sehr BVG.
Wessen BVG?
Ihre. Also, Gott, das ist doch eine automatisierte Übersetzung oder sowas.
Ja, also das,
ich schmeiß das ja alles mal durch Google Translate.
Das ist auf alle Fälle Google Translate, weil es ist ja, yours sincerely ist ja der BVG, das ist ja ihre BVG. Und jemand, wenn ein Mensch, der würde ja wissen, irgendwie, das ist, dritte Person, zweite Person Plural, Höflichkeitsform.
Yeah.
Und nur Google kommt ja auf die, also your und nicht der.
Oder du schlägst halt im Wörterbuch nach, was heißt ihr? Ihr heißt sehr.
Ihre, ja.
You, nee, aber heißt
also,
ihr,
ja, ihre BVG.
Ja,
Die BVG, ja. Also das ist...
Aber ich, also diese BVG-App, neulich hatte sie, also ich buche ja nur mit der BVG-App. Ich bin ja eigentlich relativ glücklicher Touch-and-Travel-Kunde. Das ist jetzt alles andere als perfekt, aber das funktioniert erstaunlich gut. Also die haben auch mehr als genug Macken, ohne die Frage. Aber an die BVG-App kommt nichts ran. Aber hin und wieder brauche ich halt mal ein Fahrradticket. Mhm. Und das geht halt leider nicht mit Touch-and-Travel, sondern es geht nur mit der BVG. Und das ist halt, dann steige ich halt in die Bahn ein und kaufe mein Ticket. Und dann muss ich halt... Der kriegt nicht raus, wo ich jetzt losgefahren bin. Sonst muss man dann halt eintippen, dann A, B auswählen, blablabla und dieses Ganze und bezahlen. Dann ist man irgendwann mal fertig und dann am Ende und okay, und jetzt hätte ich gerne noch ein Fahrradticket. Okay, wo möchte denn Ihr Fahrrad heute losfahren? Und ich habe das, also bisher das, also wenn ich habe Angst davor, dass ich eines Tages Kinder habe und mit denen dann mal einen Wochenendausflug mache mit drei Fahrrädern und drei Personen. Das ist, dann muss man wirklich sechsmal musst du dann dein Verification.
Ach, dann kaufst du einfach irgendwie eine Citycard für 5 Tage. Also ich glaube, das ist, also ich habe mal so einen Vortrag gesehen von Aral Balkan, wo er einen Fahrkartenautomaten im Flughafen in Schweden, in Stockholm, vergleicht mit einem in Oslo. Und der in Schweden, der ist halt, wie man sich so einen BVG-Automaten vorstellt, so 10.000 Dinger, die man da reinschieben kann, und Münzen und Kreditkarten, hast du nicht gesehen, und 10 Sprachen und bla. Und der in Oslo ist einfach nur so ein Sockel, wo man eine Kreditkarte durchzieht. Das ist alles. Und was die halt machen ist, du ziehst es halt durch und musst halt keinen PIN eingeben und so weiter und so fort. Nischt, geht die Tür auf und dann setzt sich in den Zug und fährst zum Flughafen oder umgekehrt. Und es funktioniert halt so, dass sie halt irgendwie das Zahlungsverfahren so gewählt haben, dass quasi das mehr oder weniger, also wenn du das jetzt sagen würdest, du hast es nicht gemacht, dann hätten die keinen Beweis. Die haben keinen PIN, die haben keine Unterschrift, nichts. Das heißt, wenn jemand sagt, ich war das nicht, dann müssen die das Geld halt zurückgeben. Die 5 Euro, die es kostet. Aber der Flow ist dadurch natürlich viel besser geworden, weil es einfach nur durchziehen ist, und wenn du halt kontrolliert wirst, dann gucken sie, ob sie die Kreditkarte im System haben oder nicht. Ende Gelände. Und sowas müsste halt auch die BVG machen. Die müssten halt einfach irgendwie sagen, naja, das Missbrauchspotenzial, also ist jetzt nicht so, als wäre es super schwierig, schwarz zu fahren. Das ist ganz einfach. Man geht einfach in die Bahn und bezahlt nicht.
Die Wahrscheinlichkeit, dabei erwischt nicht so. Dabei erwischt zu werden, ist relativ gering.
Das heißt, die Leute, die genug irgendwie genug Mitleid mit der BVG verspürt haben, irgendwie diese App runterzuladen, das sind auf alle Fälle die Leute, die auf alle Fälle wirklich bezahlen wollen. So. Die machen das nicht, weil sie irgendwie Angst haben vor den Todeskommandos der BVG, sondern weil sie halt wirklich an Verkehrssystem glauben. So. Und kann man das dann nicht ein bisschen einfacher machen?
Nein.
Kann man da nicht einfach, also können sie nicht einfach ein spezielles Handy-Ticket, das Ticket, das man ja dann kriegt auf seinem Display, ist ja auch so eine Sache. Das ist ja dann irgendwie so mit 1000 Sicherheitsmerkmalen und QR-Code. Also, da hat noch nie jemand auch nur auf die zweite Seite geswiped oder den QR-Code gescannt oder so.
Ich habe schon mehrfach, gerade bei Touch and Travel, habe ich einen Kontrolleur erlebt, der wirklich in dem Moment, in dem ich ihm die App nur entgegenhielt, ist der wirklich einen Satz nach hinten gesprungen und hat wirklich so abgewunken aus großer Entfernung.
Ich hätte
so
gedacht, nein. Der Tag kommt nie.
Und mittlerweile aber hin und wieder hat dann auch jemand das entsprechende Lesegerät dabei und verifiziert das, aber die scannen dann den QR-Code ein. Aber der Rest ist natürlich.
Der ist halt auch so eine, also bei der BVG ist noch so eine kleine Uhr, die mitläuft und die aktuelle Zeit anzeigt. Und im Hintergrund ist so mein Name, ganz verschwurbelt, da reingedrückt.
Bei Touch and Travel gibt es Geheimgesten, die nur die kennen. Also da gibt's dann, also er macht dann irgendwie einen Zwei-Finger-Swipe oder sowas in eine Richtung und dann muss noch was passieren. Also
nicht doof.
Das ist, also so ganz ohne ist das jetzt auch nicht.
Nee, aber es ist halt auch, in die falsche Stelle Geld investiert. Also dann sollen sie lieber also das BVG-Tarifsystem ist ja sowieso nicht trivial. Und so richtig verstanden habe ich das ja auch nie. Wann jetzt, also wie weit darf ich denn jetzt mit einer Einzelfahrt fahren? Du darfst ja keine.
Ja.
Wie steht das hier? Transfers sind permitted, return and round trips are not permitted. Wenn ich jetzt bei mir Greifswalder Straße einsteige in den Ring, wie lange darf ich denn fahren, bis es ein Roundtrip wird? Also darf ich irgendwie bis zur Hälfte fahren?
Ja.
Und sobald ich mich dann wieder näher, ist es dann Roundtrip? Oder darf ich quasi von Greifswalder nach Prenzlauer fahren in eine Richtung meiner Wahl?
Na, eingeführt haben sie das Ganze ja sowieso nur, um den Weiterverkauf von Tickets zu verhindern. Das war ja früher, hast ja ein 2-Stunden-Ticket gekauft und konntest damit fahren, wohin du willst, und dann auch wieder zurück und alles dufte. Und dann gab es halt irgendwann mal diese Leute,
genau, aber
die
diese Fahrkarten. Dann sollen sie es doch auf eine scheiß App wieder einführen. Weil wie soll ich dem mein Telefon geben?
Stimmt, da können sie eigentlich wesentlich. Aber ach komm.
Also diese ganzen Sachen, das kann man.
Ja, aber macht Touch and Travel ist auch bei sowas echt gut. Man muss immer dran denken, wenn man aussteigt, auszuchecken, das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, irgendwann hat man es drauf. Aber die machen das halt, die rechnen am Ende nur das ab, was du auch tatsächlich verbraucht hast, sozusagen.
Ja.
Und die machen auch so Sachen wie, wenn du jetzt an einem Tag plötzlich dann dreimal fährst, dann wird das halt zu einer Tageskarte zusammengezogen und so eine Späße.
Ach krass, hier sind ja Car2Go-Autos in der BVG-App.
Na, das kriegen sie dann wieder hin, siehst du?
Also nicht, dass ich einen Führerschein hätte, aber hier steht ein Smart 4-2 hinterm Haus und der ist wohl gut. Was auch immer das heißt. Also da ist ein Bild von einem Smart, da steht Smart 4-2 und dann ist ein anderes Bild von einem anderen Smart, da steht gut. Und Sitz ist auch gut und Gasolin ist Gasolin, also wahrscheinlich nicht Diesel. Und der ist voll und das Kennzeichen ist auch hier, dann fahre ich doch gar nicht Tram.
Das ist, hier stimmt, hier steht ein Smart. Der ist Tank auf 15%.
Nee, der hier südlich von dir.
Außen sauber, innen sauber.
Kann ich den jetzt, warte mal, Open Car to Go Up. Ah, habe ich nie installiert. Hätten sie auch mal drauf von alleine kaufen kommen können. Aber ist gar nicht so schlecht. Hm, das ist schon wieder ein bisschen schlechter. Warte, Augmented Reality? Was? Da haben sie jetzt ihr Geld reingesteckt. Also ich habe jetzt hier...
Ja, Augmented Reality, da stehen doch alle drauf.
Warte mal, ich mach mal hier Licht an.
Also das war wirklich, das war mein größter Usability-Fail, den ich jemals erlebt habe. Das war bei der Lufthansa-App.
Warum hat denn die... Warum? Also welcher Tourist lädt sich denn die BVG... Also wer lädt sich die BVG runter? Erste Frage. Wer macht dann die BVG-App auf und macht erstmal hier so Augmented Reality?
Wow. Wenn ich da durch 5 Häuser durchgehe, kommt ein Bahnhof.
Ja, genau. Also hier durch Max durch... 378 Meter ist wohl die Marienburger Straße.
Ja.
Das stimmt. Also, das könnte gut hinkommen.
Ja. Gar nicht so schlecht. Also schon ziemlich schlecht, aber Hundezeit vor allen Dingen. Da ist die Greifswalder Straße, na Mensch.
Aber ich weiß noch, ich sollte, ich sag jetzt nicht für wen, aber ich sollte mal wir haben mal eine Hotel-App gebaut, eine längere Zeit lang. Und da war ich auch mal in so einem Brainstorm-Meeting und da war hier mit Augmented Reality und man zeigt so durch den Viewfinder, zeigt man an, wo die, da mussten wir schon lange diskutieren, um das auf der erstmal auf die, ja, das wollen wir bestimmt haben, aber lasst uns erstmal die wichtigsten, die ganz, ganz wichtigen, bevor wir...
Also ich meine, es ist ja schon ganz cool, aber es ist halt auch viel zu versteckt, als dass die Leute, die es brauchen könnten, es jemals cool finden würden.
Es ist einfach, macht eine vernünftige Kartenübersicht und gut ist.
Ja, es ist nicht nützlich, aber es ist natürlich schon, wenn man jetzt irgendwie... Das ist ja gerade, also das war früher mal die Fahrinfo-App, die BVG-App, damals hat die ja noch was getaugt. Und das Pendant auf Android ist ja Öffi. Ja. Wenn man dann irgendwie mit einem Android-Tablet sich vergleichen muss, kann man sagen, ich habe hier wenigstens hier Augmented Reality und das geht ja nicht auf dem Android. Und so, dafür ist es dann schon wieder ganz nützlich, um nur ein bisschen rumzuprollen. Praktischen Wert hat es natürlich nicht, weil wenn du dich bis zum Augmented Reality durchgeklickt hast, hast du die Karte eh schon gesehen und dann weißt du schon, wo die Straßenbahn ist.
Wenn du Karten lesen kannst.
Wenn du Karten lesen kannst. Aber die dreht sich ja...
Aber mit der Augmented Reality App läuft man ständig gegen Hauswände. Also das will man auf Dauer auch nicht haben.
Aber ich kann hier auch VBB und Car2Go ausschalten. Habe ich nur noch eine Karte. Ohne öffentliche Verkehrsmittel oder Autos oder so.
Ja, das will man ja auch manchmal haben. Bei der Lufthansa App, wie gesagt, habe ich bestimmt schon 100 Mal erzählt, die hatten früher ein Menü, was mit einem Beschleunigungssensor funktioniert hat, wo man dann das Telefon irgendwie, also es sollte sein, dass wenn man das Telefon mit dem Telefon anfängt rumzuwackeln, dass man dann damit scrollen kann. Was natürlich besonders geil ist, wenn man gerade auf dem Weg zum Flughafen hetzt und dann irgendwie seinen Boardingpass irgendwie raussuchen muss.
Steht man da am Gate und winkt mit dem Telefon, nicht den Leuten, sondern durch den Viewcontroller.
Genau. Und zum Glück hatten sie irgendwo, dann hatten sie so viel Verstand oder wahrscheinlich hat irgendjemand, ich habe von diesem Feature irgendwann mal erzählt. Nee. Bei Mobile Max.
Ich sag jetzt
keine Namen, aber dann hat sich auf der WWDC dreht sich plötzlich jemand um, hört mich reden, sagt, du bist doch Max. Ja, damals dieses Lufthansa-Menü, das habe ich gemacht, aber ich habe wirklich lange diskutiert, um es loszuwerden und das war nicht auszureden.
Nee, aber als ich in San Francisco war, da gibt's ja die BART.
Ja.
Das ist ja quasi so die S-Bahn-U-Bahn-Verschnitt da. Und die geben so an auf ihren Lauftafeln von wegen, wir haben ja 10.000 Apps in unserem App Store und so weiter und so fort. Was die BVG einfach machen müsste, ist, die müssen irgendwie so ein Ding machen, wo ich eine App machen kann und ich kann Tickets verkaufen und ich kann halt ein bisschen was davon behalten. So, und dann, also nicht, dass sie das jemals machen würden, nicht, dass sie das, aber dann hätten sie dann wäre das Problem halt gelöst, weil dann setzen sich einfach Leute an, die irgendwie ein bisschen Geschmack haben und die machen irgendwie eine App, die man benutzen kann. Und dann ist
wobei man muss ja sagen, die gerade bei der VBB, die sind ja da nicht so, also was sie ja immerhin geschafft haben, ist ja ihre Fahrplandaten mal zu veröffentlichen und dass es dafür APIs gibt. Und das habe ich ja auch schon mal gemacht. Ich wollte ja mal hier für diese Pebble wollte ich ja immer habe ich natürlich auch nie gemacht, aber ein Ziffernblatt, also Ziffernblatt bauen, was mir immer den quasi, wie lange würde ich jetzt von hier aus nach Hause brauchen, anzeigt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einfach. Oder halt immer sozusagen so die nächste Bahn fährt dann und dann da und da, sollte sich letzt langsam auf den Weg machen.
Ja.
Und die haben es immerhin geschafft. Ich meine, es gab ja schon Leute, die hier die genau die BVG, die haben ja, als das noch Fahrinfo hieß, die haben ja den ursprünglichen Entwickler, haben die ja auch mal abgemahnt, weil die Sau greift einfach auf unsere Fahrplandaten zu. Wo kommen wir denn da hin?
Demnächst und, wissen die Leute noch, wann die Straßenbahn kommt. Genau. Also.
Und das ist, die haben da schon echt eine weite Strecke zurückgelegt. Also da war dann VBB, also die BVG ist da, glaube ich, nach wie vor nicht weiter, aber die VBB-Daten, an die kommt man mittlerweile ran, zu denen auch die BVG-Daten gehören. Aber das ist, da sind sie noch Jahrzehnte davon entfernt.
Also ich habe auch wirklich aufgehört, mal vom Fahrkartenkauf abgesehen, die App zu benutzen, seit Google halt BVG-Daten hat. Und seitdem benutze ich Google Maps. Da ist der Flow halt auch besser. Weil du willst ja, wenn du in die BVG-App reinkommst, dann siehst du halt erstmal diesen hässlichen grauen Screen, den ich am Anfang auch gar nicht verstanden habe, bis ich da nicht irgendwie mal, also es ist halt so ein Recent-Ding, wo du halt deine letzten Suchen nach Stationen siehst. Und die war halt bei mir leer und ich habe überhaupt nicht verstanden, was dieser Screen machen soll. Gar nicht. So habe ich überhaupt, also hat echt Tage gedauert. Und dann habe ich halt immer diese Tickets gekauft. Aber du weißt ja dann immer noch nicht, okay, jetzt fahre ich halt irgendwo hin, aber wie komme ich denn dann wirklich? Also ich wohnt ja keiner in einem U-Bahnhof oder so. Also die wenigsten Leute, mit denen ich verkehre.
Ja. Yeah.
Und die letzte Meile ist ja dann schon interessant. Und wenn ich bei Google, also man merkt halt, dass Google so ein bisschen was von Karten versteht. Und wenn ich jetzt hier irgendwie meinen Weg nach Hause einschlage, dann das ist einfach ein besserer Flow. Und ist jetzt nicht so, als müsste die BVG jetzt so tun, in ihrem eigenen Stolz, als könnte sie sich da nicht ein paar Sachen abschauen.
Die City-Mapper-App finde ich ganz hübsch. Die so für lokale Strecken.
Zeig mal her.
Die haben halt...
Also ich finde es gut, wie wir auch nur über so ÖPNV lästern, anstatt hier irgendwie Swift zu besprechen.
Man könnte in dem Bereich auch echt viel machen. Das ist so.
Ja, die Monetarisierung ist halt immer ein bisschen schwer.
Ja.
Also diese Apps sind ja schon nicht trivial und man will am Ende doch bezahlt werden. Und im Prinzip liegt der... Das ist natürlich ganz schön. 5 Minuten? 15 Minuten. Das ist ganz schön. Da kann man hier sehen an der Karte, wie weit du laufen kannst.
Okay.
Und die haben auch so Sachen drin, wie dass sie Strecken, regensichere Strecken, habe ich noch nie ausprobiert, aber die quasi dann, wo man gar keine Laufstrecken hat oder möglichst wenig und so eine Sachen. Wenn man zum Beispiel, ich fahre nicht gern Bus, ich mag ja keine Busse, gibt es dann Strecken, wo man zum Beispiel nur mit der U-Bahn fährt oder nur mit Zügen sozusagen und so eine Sachen.
Das ist natürlich hier Tag und Nacht, aber es ist viel schöner.
Ja, das kann man auch gut machen.
Ja.
So lange, bis sie von der BVG abgemahnt werden.
Die, ja.
Wie heißt die App?
City Mapper,
okay.
Da kann man hier auch die Karte...
Allrider hier ist auch ganz gut.
Busette stellen. Geil. Naja.
Ja, über ÖPNV-Apps lässt er sich halt besser als... Bin ja mal sehr gespannt, ob dann bei Facebook, die haben ja diese Buslinien, ob es da eine App für gibt.
Eine interne Facebook... BVGM.
Eine interne Facebook-BVGM.
Ist eine gute Frage.
Du dann bauen?
Die kann ich dann bauen.
Yeah. Ist eigentlich keine so schlechte Idee, aber ich glaube, die haben relativ strikte Zeitpläne.
Wie relativ? Was meinst du mit
relativ? Also ich stand da ja mal an so einer Ecke, ist denn das? Am Dolores Park oder in der einen Ecke? Am Dolores Park Café oder so. Das ist ja nur ein Quadrat, an einer von den vier Ecken halt. Da ist halt auch offensichtlich so eine Haltestelle, weil ich da stand und auf einen Freund gewartet habe und dann sehen denn die Typen, die hier ausstehen, die hier stehen, alle so aus wie ich? Ach ja, hier ist ja so
ein hält so ein grauer Bus.
Genau, dann hält so ein weißer Bus und dann steht da halt irgendwie Mountain View dran und dann steigen halt welche ein. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass die relativ pünktlich kommen. Und auch also geplant.
Ja, aber auch, dass man sieht, wo ist die nächste Station, dass man sich Push-Notifications zuschicken lassen kann, wenn der nächste Bus fährt und irgendwelche News, wenn irgendwie was mal nicht fährt. Also ich meine, machen ließe sich da unfassbar viel.
Klar.
Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja sowas auch schon. Die kriegt dann auch.
Und einen Podcast extra nur für den Bus. Nee.
Ja, nur für den Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer.
Ja. Man müsste generell irgendwie mal so ein. Also das habe ich mal überlegt für meinen Commute zur Arbeit früher, als ich noch nicht zu Hause gearbeitet habe und noch Hosen anhatte. habe ich mal überlegt, ob ich mir eine App bauen soll, wo ich halt sagen kann, okay, ich fahre jetzt so lange, gib mir doch mal Musik für genau für diese Zeit.
Ja.
Genau 15 Minuten oder auch wenn ich mir einen Timer setze, anstatt mir einen Timer zu machen.
Bis die Musik aufhört?
Bis die Musik aufhört. Ah, okay. So irgendwie Eier kochen oder Zähne putzen oder was halt auch immer eine feste Anzahl von
joggen, so lange, bis die Musik vorbei ist.
Ja, dann stehst du da. Ja. Dann musst du also gut, die App könnte ja ein bisschen klüger sein und gucken. Also das gibt's ja bestimmt schon, oder? Macht jetzt nicht dieses Nike-Zeug, dass die immer Musik auswählen zu deiner Aktivität passend, so Heartrate und sowas?
Ich habe ja mal so eine, wie heißt das, Zombies 5K oder sowas. Das ist so ja, ein...
Zombies Run.
War das dieses Kickstarter-Ding?
Weiß ich nicht.
Spiel?
Weiß ich nicht. Also es war auf jeden Fall war es so ein Spiel, wo man so, ich habe nur den ersten Teil davon gemacht, weil ich es dann auch ehrlich gesagt auch zu langweilig fand, wo man quasi so ein Hörspiel hört und das einen motivieren soll, weiterzulaufen und dann kommt zwischendurch auch immer Musik und die müssen das ja dann irgendwie auch ein bisschen timen, dann können ja da nicht die 20-Minuten-Stücke spielen oder sowas. Also die haben sowas offensichtlich schon drin. Aber ich denke, du hast die Music-App eh noch nie offen gehabt, dann kannst du auch...
Nein, ich dachte, dieses ein USP von so einem Nike Fuelband wäre, dass es das können würde. Okay. Wissen tue ich es natürlich nicht.
Gibt's bestimmt.
Das weiß ich schon.
Nicht.
Außer über Rective Coco, da ist er Experte.
Ja, total.
Ja, 2,5 Stunden haben wir jetzt.
Du bist immer noch nicht älter.
Bin immer, na doch, 2,5 Stunden, aber...
Ja, aber nein, es funktioniert das ja nicht. Du bist ja immer... Warte, ich guck schnell nach, wie alt du bist. Kann ich das laut sagen?
Klar, kannst du es laut sagen.
Also in meinem Kalender ändert das auch gerne mal am Tag. Du wirst morgen 36.
Ich werde morgen 36, exakt.
Genau, also das heißt, jetzt bist du noch 35.
Jetzt bin ich noch 35.
Du bist jetzt im Prinzip genauso alt, wie du vor 350 Tagen warst, aber in 2 Stunden alterst du schlagartig um ein Jahr.
Achso, so läuft das.
So läuft das.
Okay, das ist gut.
Das ist nicht, das ist so... diskret quasi.
Okay, ich dachte immer, dass nee, Zeit gleichmäßig
war. Nein.
Okay.
Geburtsjahre nicht.
Ja, das ist, aber mit der Zeit, das ist ja auch alles so relativ und so kompliziert und so. Das ist ja, auch. Ja, spannendes Jahr auf jeden Fall.
Ja, das nächste Jahr erstmal.
Das nächste Jahr, ja, das meinte ich. Das sieht ja schon aus, als ob es spannend
wird. Ich trage mir schon mal was ein für deinen übernächsten Geburtstag.
Also für den nächstes Jahr.
Genau, 37.
Kommst du dann vorbei?
Wenn du noch da bist.
Falls ich so lange durchhalte.
Ja, falls ich so lange durchhalte.
Ja. Wollen wir so ein Wrap-up?
Ein was?
Wrap-up?
Also Max zieht doch jetzt bald nach oben in die Staaten und muss jetzt mal üben.
Ein Wrap-up.
Wrap-up. Ja, komm. Ich habe überlegt, ich habe ja bei meinem Umzugsbudget kann ich ja auch Sprachstunden nehmen.
Geil.
Überlege ich, ob ich das tatsächlich noch, also nicht wegen Sprechen lernen, sondern wegen Sprache lernen in erster Linie, ob ich das tatsächlich mache. TH.
Ja, vor allem so mit so Intensivunterricht, One-to-One. Das bringt, glaube ich, sehr viel.
One-to-One.
Yours truly, der BVG.
Genau, so ein bisschen besser Englisch lernen. Ja.
Ja, abschließende Bemerkung.
Schön war's.
Schön war's?
Schön war's.
Sehr schön.
Das wissen wir schon, wen wir als nächstes haben? Als Gast.
Ich habe da eine Idee, ja.
Willst du aber nicht verraten? Verrat's mal lieber nicht.
Verrate ich nicht.
Sonst sind die Leute nur enttäuscht.
Genau.
Oh. Der kam ja gar nicht. Vielen Dank, dass du hier warst.
Genau.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Flattern. Und fürs Flattern. An dieser Stelle muss nochmal hinzugefügt sein, Auphonic kostet jetzt auch Geld. Leider. Also der Dienst, der die ganzen Formate konvertiert.
Aber der ist es natürlich wert.
Selbstverständlich ist das wert. Aber auch da werden wir einen kleinen Spendenlink einbauen.
Ein Spendenlink.
Ein Spendenlink, wo man uns dann Zeit, Rechenzeit quasi, Umrechnungszeit sponsoren kann, wo wir euch sehr dankbar für wären, weil neulich habe ich da mal irgendwie 10 Stunden gekauft und es hat dann irgendwie schon so nicht mal 10 Stunden, also mit Mehrwertsteuer und Abbuchungsgebühr sind da schon irgendwie 20 Euro von meinem Konto, also es ist schon nicht ganz ohne. Und so ein 2,5-Stunden-Podcast, der kostet jetzt eh mal locker 6-7 Euro in Umrechnung. Das ist schon nicht billig.
Wächst alles nicht auf Bäumen.
Ja, also insofern, falls ihr uns was Gutes tun wollt, dann flattert uns, spendet uns, seid uns weiter gediegen und hört uns weiter zu. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.